Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 562. Heute mit dem Rückblick auf AEW All In. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Kloß von MannTV. Wunderschönen guten Tag, David.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, AEW All In ist Geschichte. Kaum jemand, der Wrestling-Fan ist und in Deutschland ist, hat, glaube ich, AEW All In nicht gesehen. Zur besten Fernsehzeit am Sonntagabend. Kai, Markus und ich, wir waren ja vor Ort. David, du hast es hier dir angeschaut. Du warst auch mega gehypt. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, du warst mehr gehypt als wir. Wie geht's dir jetzt Tage danach?
Ich war wirklich sehr gehypt. Wir haben eine Woche lang jeden Tag waren wir einkaufen, um verschiedene Snacks zu haben. Spoilerwarnung, unser Blutzuckerspiegel war, glaube ich, bei 44.000 und wir haben nur die Hälfte gegessen. Aber ich bin dann noch gehypter rausgegangen, bin ich ehrlich. Also ich habe jetzt so vielen Nicht-Wrestling-Fans von diesem Event erzählt, habe Links in WhatsApp-Gruppen geschickt mit Videos und die Leute genervt, die dann aber wiederum auch reingeschaut haben und gesagt haben, sehr cool, will ich mal machen. Ja, also ich bin momentan super gut drauf.
Ja, das auf jeden Fall. Ne? Also Rekord-Crowd, Rekord-Paid-Crowd, also der Rekordumsatz, den AEW da eingesackt hat. Über 81.000 Zuschauer vor Ort.
Ja. Und über 10 Millionen Umsatz.
Ja. Ganz, ganz genau. Ja, und wir blicken heute nochmal drauf zurück. Das ist ja gar nicht so einfach, muss man sagen. Manch einer steckt ja vielleicht noch in London fest. Die Reisestrapazen könnt ihr bei uns auch nachhören. Also ich habe jetzt dann doch schon sehr viel früher als eigentlich geplant das Reisetagebuch, was aus Audiologs quasi von Markus, Kai und mir besteht, online gestellt. Das können sich jetzt Supporter auf Patreon, Steady und YouTube anschauen und beziehungsweise anhören vor allem. Also das ist ein ganz interessanter Abriss so von dem, was so passiert ist in den Tagen. Nicht nur Reisen, sondern eben auch vor Ort, was wir da gemacht haben und so. Das ist, glaube ich, ganz, ganz gut geworden. Also, das erste Feedback ist sehr, sehr positiv. Ja, und da kann ich ja vielleicht ganz kurz mal so ein bisschen erzählen, wie das da gewesen ist. Ne? Also, das Wembley Stadium, riesig groß natürlich. Ne? Ich war noch nie da. Riesig groß, wirklich, wenn du so einmal ums Stadion rumrennst, dann bist du auf jeden Fall erstmal 5 bis 10 Minuten unterwegs. Quasi, wenn du da Treppen runtergehst, dann hast du so einen großen, wie nennt man das denn, so einen großen Boulevard quasi mit ganz viel Buden an der Seite, Streetfood, da habe ich mir dann auch was zu essen geholt oder auch so, ja, ganz Merchandise war natürlich auch da, die hatten sehr viele Merch-Stände übrigens, also das hast du ja so ein bisschen gemutmaßt, also allein auf dem Boulevard habe ich 4 gesehen mindestens und dann gab es auch mal den Boxpark, wo es ja auch nochmal einen separaten Event quasi gegeben hat von AEW, hat Fanparty ja am Samstag und auch am Sonntag, ja, und erstmal muss ich mal sagen, so von der Orga her, super geil. Wir haben garantiert keine, ich weiß gar nicht, wie lange wir gewartet haben, vielleicht 10 Minuten, wenn es hochkommt. Also lang genug, dass sich Kai und seine Freunde Portion Pommes geholt haben, aber es ist wirklich sehr, sehr entspannt. Wrestling-Fans, alle sehr gechillt. Hat alles super funktioniert. Und dann natürlich der Aufbau der Arena. David, das hast du natürlich auch im TV gesehen. Wie hat es dir gefallen? Wir haben so ein bisschen gemotzt, so, der Entrance, der ist so ein bisschen klein und so. Wie hat es dir im TV gefallen?
Wir waren sehr positiv überrascht dahingehend. Also erstmal, was wir nicht positiv fanden, war die Konstruktion am Ring war eigentlich cool. Wegen dem Regen haben die halt eine Abdeckung drauf gemacht. Die war halt nur leider grau anstatt schwarz. Ja. Dadurch sah das halt ein bisschen komisch aus. Den Entrance-Bereich selber habe ich sehr gemocht. Eigentlich bin ich nicht so ein Riesenfan davon, gerade so Richtung Royal Rumble oder so, dass so ganz kleine LEDs sind. Ich habe aber auch nicht eine riesige Stage wie bei WrestleMania erwartet. Und hier hat man quasi diesen Mittelweg gemacht, aber den optisch sehr cool. Ich glaube, das ist live noch mal ein bisschen was anderes gewesen als am TV, weil am TV hast du halt gesehen, nicht nur die Screens, die waren relativ weit und groß, sondern dass halt auch der Gang nicht nur hinten einen Screen hatte, sondern auch an den Seiten. Und das wurde auch genutzt.
Ja, das konntest du von uns aus nicht sehen, sage ich ganz ehrlich.
Ja, das dachte ich mir. aber das sah im Fernsehen sah das schon cool aus. Also du hattest auch ein paar Entrances, wo das sehr gut genutzt wurde, zum Beispiel bei Tony Storm, das sah schon echt cool aus, als an den Seiten die ganzen hängenden Bilder waren und so. Ich fand es stimmungsvoll, kann gerne noch mal ein bisschen größer sein, aber was sie halt klug gemacht haben, und das ist für mich ein riesen Pluspunkt gewesen, das hatte ich auch mit Kai vorher schon besprochen, dass die Entrance quasi nicht, bei WrestleMania ist die immer in der Kurve. Und die haben das quasi im 90 Grad gedreht, es kommt von der Haupttribüne, also da, wo auch die Spieler normalerweise beim Fußballspiel rauskommen. Der Vorteil ist dadurch erstmal ein kürzerer Weg. Zweitens aber ist der große Vorteil vor allen Dingen gewesen, dass von der TV-Position aus, wo die Kamera war, die war in der Kurve, ist quasi hinter dem Ring viel, viel mehr an Publikum. Mhm. Und das, finde ich, hast du sofort beim ersten Match gesehen.
Ja, nee, ich finde, das hat man gut gemacht. Ich muss sagen, wir saßen in der Kurve quasi, wir konnten so schräg auf den Entrance schauen. Es war sehr weit weg, sage ich ganz ehrlich. Also es war wirklich auch im Ring geschehen. Das war wirklich Ameisencatch. Du hast so ein bisschen, ich habe sehr viel auf die Bildschirme gucken müssen, die in meinen Augen auch nicht groß genug waren für diese Größe des Stadions. Also da würde auch vielleicht auch noch ein bisschen mehr gehen, ich weiß es nicht. Aber ja, da habe ich mir gedacht, diese waren ein bisschen klein, dass man wirklich auch vieles tatsächlich erst im Nachgang mitbekommen hat. Also ich habe dann auch wirklich die Show nochmal jetzt geschaut und habe ein paar Dinge jetzt erst bemerkt, wirklich. Du bist ja auch abgelenkt, wenn du da in der Arena bist, und ich hätte da jetzt direkt danach zum Beispiel keine Review machen können, weil ich hätte euch die Hälfte davon nicht mehr erzählen können, weil ich einen Großteil auch gar nicht mitbekommen habe.
Ja, zum Beispiel auch so Sachen wie MJFs Anfang. Da hatte ich auch schon ein paar Videos gesehen von in der Crowd. Da hast du halt gar nicht gesehen, dass er da mit dem Thron geschoben wurde.
Ich habe gesehen, dass er mit irgendwas durch die Gegend gefahren worden ist. So, das habe ich gesehen, ja. Aber ja, es ist halt eben so, ne? Es ist halt weit weg, es ist ein Riesenstadion, und deswegen, du nimmst das halt eben mit so als Spektakel, und dafür ist es geil. Und die Crowd war hot, also auch wenn man da hingelaufen ist. Yeah war sehr dominant, was ich sehr witzig fand. Woo war sehr dominant. Es wurde ständig gechantet, es wurde gesungen, natürlich auch schon vorher, auch nachher. Dann großes Lob auch an die Menschen, als rausgegangen sind. Es war so entspannt. Also alle einfach so, ja, die einen gehen zur Bahn, die anderen gehen dahin. Dann haben wir alle gemeinsam He's Got the Whole World in His Hand gesungen, was ich super schön fand auf dem Rückweg. Und ja, es war einfach total schön. Das Wetter war gut, die Sonne schien, hat während eines Matches auch ein bisschen geblendet, also uns zumindest. Aber ansonsten war es von der Stimmung her richtig, richtig geil. Der Aufbau, der hat mir gut gefallen. Tatsächlich von weitem habe ich auch gedacht, dass die Stage kleiner gewesen wäre, so von der Höhe. Und als ich das dann im Fernsehen gesehen habe und dann mal so einen Adam Cole oder irgendeinen anderen Wrestler neben habe stehen sehen, dachte ich mir so, krass, ist das groß. Ich hätte das auf 4 Meter geschätzt, aber das Ding war ja garantiert 6 oder 8 Meter hoch oder sowas.
Ja, das war hoch. Ich glaube, eine Rampe wäre da ein bisschen besser. Problem ist dann nur, das war direkt beim Spielertunnel. Ja. Und dann hast du wieder ein Problem.
Ja.
Vielleicht nächstes Jahr. Sie kommen ja nächstes Jahr wieder.
Korrekt. Ja. Und du dann hoffentlich auch.
Ich hoffentlich auch, ja.
Ja, aber ich würde sagen, dann können wir hier auch gleich in die Card einsteigen. Wie gesagt, noch ein bisschen mehr Reiseimpressionen, und von unterwegs gibt es da ein Tagebuch. Aber ich glaube, wir haben euch ja schon einen ganz guten Abriss gegeben. Und vor allem, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich hier auch noch ein paar Dinge so zwischendurch mal einwerfen werde, was so in der Arena abgegangen ist. Weil im Vergleich zu dem Sound, der in der Arena geherrscht hat, war das Publikum im TV ein bisschen leise, David. Du hast ja auch schon gesagt, so ja, also das hängt ein bisschen von der Soundanlage ab. Ich habe es mir gerade mit Kopfhörern angehört. Für mich war es ein bisschen leise.
Also es war auf jeden Fall nie perfekt. Es war aber so, wir haben das bei unserer Soundbar gemerkt, dass der Ton vom Publikum an den seitlichen Boxen war. Normalerweise hast du das immer zentriert bei normalen Shows. Da war es an den Seiten. Und ich glaube, je nach Soundeinstellung ist das dadurch noch leiser. Insgesamt war das eh, das muss ich mal vorwegnehmen, mein größter Kritikpunkt war, nicht das Wrestlerische, sondern halt, dass du das Gefühl hattest, in Sachen Sound ist AEW schon mal so, dass nicht alles ganz rund läuft. Das könnte man besser machen, und auch was Kamera angeht. Mhm. Also das Technische, ich glaube, das ist ausbaufähig, aber nämlich nicht ganz krumm, weil das erste Mal so groß, sollte man nur beim nächsten Mal doch besser machen.
Ja, das habe ich auch bemerkt, dass da so ein paar Schnitte waren nicht richtig, ein paar Kamerafahrten waren irgendwie nicht richtig und solche Sachen. Also ja, da muss man auf jeden Fall noch dran arbeiten. Aber wir haben natürlich eine vollgepackte Matchcard hier gesehen. Und
darf ich noch ganz kurz was sagen, bevor du anfängst? So oft unterbreche ich dich heute nicht mehr.
Sagen.
Ich möchte erstmal loben, dass ich es cool fand, dass du ein Pay-Per-View hattest mit einer Rockmusik als Team vom Busch. Das war direkt schon so, hey mal, das ist Musik aus meiner Jugend, da bin ich direkt dabei.
Ohnehin sehr viel Musik auch als Thema insgesamt. Also kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, was gekaufte Themes angeht, extra für diesen Anlass. Das fand ich auch echt schön. Ja, starten wir trotzdem mal durch mit dem Roundup sozusagen. Also es geht los mit der Zero Hour natürlich. Und da gab es diesmal 2 Matches. Es gab auch noch ein kurzes Segment mit Miro und Powerhouse Hobbs. Vertragsunterzeichnung for All Out, so mehr oder weniger. Ne? Die Tinte ist trocken. Muss ich aber sagen, hat man im Stadion fast gar nicht gesehen. Also überhaupt nicht. Man hat irgendwie jemand hat gebrüllt und so, wer ist da im Ring? Ich weiß es nicht. Und dann wurde so ein bisschen diskutiert, wie das da gewesen ist, weil da hatten sie die Kameras noch nicht eingeschaltet. Das war richtig blöd. Das hast du auf dem Ring, wenn du weit weg gewesen bist, hast du es nicht mitbekommen und musst dann so.
Also ich habe es bei Zero Hour nicht gesehen. Das war vor Zero Hour.
Dann war es vor Zero Hour. Okay, dann haben sie deswegen die Kamera nicht eingeschaltet. Genau, das hatten wir noch. Und ja, dann Opening Contest war der Kampf um die Ring of Honor World Tag Team Championship zwischen den amtierenden Titelträgern Aussie Open, also Kyle Fletcher und Mark Davis. Und die treffen natürlich auf MJF und Adam Cole. MJF und Adam Cole ja sehr, sehr stark im Fokus hier im Opener und im Main Event. Ja, und das war jetzt hier auch ein flottes Tag-Team-Match, was wir hier gehabt haben, mit einer kurzen Isolationsphase, wo Aussie Open MJF so ein bisschen durchgeknetet haben. Wir haben natürlich auch den Kangaroo-Kick gesehen, der musste natürlich ja sein.
Und, ja, komm, hast du den auch gefeiert?
Natürlich, hallo, klar. Also da haben wir doch alle drauf gewartet. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass es nur ein Dropkick ist. Ich habe gedacht, das wäre irgendwas anderes, aber es war trotzdem sehr, sehr schön. Aber ich war auch sehr überrascht, dass hier MJF und Adam Cole so klar am Ende gewonnen haben, nach nicht mal 8 Minuten, mit der Double Clothesline gegen Kyle Fletcher. Hat mich schon ein bisschen überrascht. Ich habe A gedacht, das Match geht länger, und B habe ich gedacht, dass hier vielleicht schon die ersten Unstimmigkeiten aufkommen, aber die waren ja gar nicht da.
Ja, das zieht sich morgen bei mir durch den Abend. Ich habe sehr viele Sachen falsch vorhergesagt.
Ja, wir auch.
Ich habe auch eigentlich gedacht, okay, Aussie Open könnten das Ding machen. Oder wenn, dann muss es halt echt mal so einen Twist geben. Ich erwarte das, ich bin ja Wrestling-Fan, ich kenne das ja alles. Ich weiß, was passieren wird. Gab's halt gar nicht. Das hat mich auch überrascht. Dass es so kurz war, das wiederum nicht. Weil ich habe einfach gedacht, ey, die Wrestling, noch ein Main-Event, der wird bestimmt nicht kurz sein. Lass wir machen. Insgesamt war das halt für mich eigentlich ein wrestlerisch halt absolut in Ordnung, absolut unterhaltsam, vor allen Dingen. Bei Double Clothesline, wir haben die Pelle gehabt, gebe ich zu. Als wir wollten das unbedingt mal live erleben im Stadion, dann hauen sie es raus und dann wirklich alle machen mit. Aber dass es halt keine Zwistigkeiten gab, das hat uns super überrascht. Und dann haben wir gedacht, ah komm, dann Zwistigkeiten. Dann haben sie jetzt den Titel, also wird es im Main Event richtig einen Turn geben, wo sie dann halt ja das Problem haben, dass sie zusammen einen Titel verteidigen müssen. Weil wir wissen ja schon alles vorweg. Nein, aber das Ding war echt gut. Auch da, du hast es ja nachgeschaut, was du da auch gemerkt hast, also als Zuschauer, wenn ich Zero Hour geschaut habe und noch nicht bestellt habe, ich glaube, dann hätte ich es bestellt. Weil du hast gesehen, wie diese Crowd hinter dem Ring, ne, die sind ja abgegangen.
Ja, ja.
Du hast ja gedacht, was ist denn hier los? Ich hatte im Chat geschrieben, das erinnert mich an WrestleMania 18. Nicht von der Heftigkeit her, sondern einfach dieses Bild, dieses, ey, die ist ein Move und die Leute springen direkt auf und überall diese Arme, die sich bewegen.
Ja.
Das fand ich super. Ich kam rein, wir hatten Spaß. Wir haben uns dann auch gefreut über den Titelgewinn und dann nur gedacht, alles klar, wir wissen, was passiert. Aber naja, Aussie Open haben sich auch gut verkauft. Die waren auch jetzt nicht komplett unterlegen oder so. Eigentlich waren sie in der ersten Hälfte die Dominanten und dann später haben die Jungs halt aufgedreht.
Ja, absolut.
Ich bin zufrieden rausgegangen und ich hatte dann noch mehr Bock auf den Event.
Und hinterher schön, wie gesagt, mit der Double Clothesline hier gegen Kyle Fletcher konnten dann MJF und Adam Cole das Ding hier holen und wir sind jetzt Ring of Honor World Tag Team Champions. Mal gucken, wie das damit weitergeht. Ring of Honor ja eigentlich nicht mehr so stark im Fokus. Jetzt schleppen die beiden hier auf einmal den Belt mit rum. So ein bisschen als vielleicht als Ersatz, ne, du kannst denen ja schlecht jetzt ganz spontan noch irgendwie den großen Belt geben, aber so haben sie zumindest eine Verbindung, die da ist. Finde ich interessant. Match war absolut in Ordnung. Passt schon. Und ja, dann können wir auch weitergehen hier. Wir haben noch jemanden im Publikum gesehen, lieber David, das gleich mehrfach, also während der Zero Hour und ich glaube auch ein oder zweimal auch während der Main Show. Mercedes Moné ist anwesend, also Sasha Banks ist anwesend und hat einen riesen Pop bekommen, muss man auch mal dazu sagen.
Oh ja, das hat man auch gut gehört und sie wurde auch nicht nur einmal gezeigt,
ja, ja,
sondern mehrfach. Tony Khan ist auch in der anschließenden Pressekonferenz darauf eingegangen, hat halt gesagt, dass er sie dabei haben wollte und dass es gut war, dass sie vielleicht mal gesehen hat, was hier bei AEW ist. Und sagen wir mal so, es ist schon gut Wink mit dem Zaunfall. So unwahrscheinlich ist es also nicht, dass sie mal irgendwann auftauchen wird. Es gibt ein Bild, was rumgegangen ist. Das hat jemand gemacht, der neben ihr in der Reihe saß. Da hast du gesehen, dass ihr Bein nicht im Gips war, sondern diese so umhüllt, in diesem Plastikschutz.
Schiene da quasi, ja.
Genau, war komplett geschient. Denkt man, die ist noch gut verletzt. Das dauert noch. Aber der Pop war schon heftig. Muss man mal einfach so sagen.
Absolut. Und auch eine Mercedes Moné kann auf jeden Fall da der AEW Women's Division nur gut tun. Also ich glaube, da auch noch mal ein bisschen Spotlight auf die Division, das würde schon ganz gut passen. Und die ist ja auch eine gute Wrestlerin. Also von daher bin ich auch dafür, dass die AEW verstärkt, zumindest für einen etwas längeren Run oder so. Je nachdem, was sie halt möchte. Ne? Also das werden wir dann sehen. Bis jetzt gibt es noch keine Informationen darüber, ob sie jetzt einen Vertrag unterschrieben hat oder ob sie quasi auf Freelancer-Basis da arbeiten wird. Wir werden sehen. Wird noch ein bisschen dauern, wie du schon gesagt hast, aber auf jeden Fall interessante Personalie. Ja, und weiter ging es dann mit einem Match um die FTW Championship. Die wurde natürlich unter FTW Rules ausgefochten. Und das hat man ja auch gleich zu Beginn ausgenutzt, lieber David. Da kam ja der gute Jack Perry hier mit einem Auto heraus. Und da wurde sich ja gleich kräftig darauf gebrawlt, ne? Also da gab es ja dann auch, es war ein Fisherman's Buster, wenn ich mich komplett getäuscht habe, auf das Windshield. Und da gab es ja auch wiederum eine Geschichte, ich muss darüber sprechen natürlich, da werden wir gleich noch kurz drüber reden, aber er hat ja da auch was in die Kamera gesagt, was Glas angeht. Erstmal.
Cry me a river.
Ja, genau. Erstmal hier zum Match an sich, auch das nicht besonders lang. Zwischen Hook und Jack Perry, 8 Minuten 20 hat es gedauert und am Ende tappt dann eben Hook den guten Jack Perry hier aus. Also da ist dann auch schon der Titel wieder futsch. Und das Match an sich fand ich ordentlich. Ich fand es auch gut, dass es so auf der Stage angefangen hat mit dem Auto. Da war eine gesunde Härte drin. Dann im Ring eben, ich sag mal, ein typisches Hook-Match eigentlich. Ne? Suplessen und so weiter und so fort. Und dann am Ende eben die große Aktion per Submission. Wie hat es dir gefallen?
Erst einmal hast du da gemerkt, dass die beiden nicht unbedingt den besten Entrance haben für ein großes Stadion. Gerade Jack Perry. Fand ich ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass er irgendeinen anderen Theme-Song irgendwann mal kriegt. Das mit der Limousine, der Kampf von dem Bereich, fand ich brutal gut, weil das war halt, es wirkte sehr wuchtig und, naja, wenn du den Rücken mal angeschaut hast von Jack Perry, wie der da am Sippen war, das war schon nicht ohne mit der echten Glasscheibe. Im Ring war es dann halt Standard klingt immer so negativ. Es ist aber einfach, es ist eine Zero-Hour-Show. Das Match war unterhaltsam, hat mich jetzt nicht von Hocker gerissen, war aber vollkommen okay. Alles im Grünen, auch so, dass ich da Bock habe. Einziger Kritikpunkt bei mir, und da waren wir komplett konsterniert auf der Couch, warum du Jack Perry, den du jetzt halt anfängst zu pushen, verlieren lässt. Das ist halt für mich unnötig, sondergleichen, und passt auch nicht dazu, dass du jemanden aufbauen willst. Mit einer Niederlage hilft es nicht.
Ja. Das habe ich mich auch gefragt, warum man das gemacht hat. Ich habe es auch anders getippt. Also wir haben auch auf der Tribüne gesessen und so, die ersten Matches alle. Also Kai hat, glaube ich, auch alles falsch getippt. Von daher, ja.
Ja, vor allen Dingen dann auch noch bei Submission. Das ist halt einfach so, da top ist doch noch.
Ja, ganz, ganz genau. Nee, ich fand es aber auch ein unterhaltsames Ding. Also es ging schnell vorbei, waren noch nur 8 Minuten. Und dann hatten wir hier einen klaren Sieger mit Hook. Wir müssen natürlich auch ganz kurz darüber sprechen, was da passiert ist. Es gab ja einen Backstage-Zwischenfall, nämlich aufgrund dieses Satzes, den da Jack Perry auch in die Kamera gesagt hat, hier mit dem echten Glas und so. Ja, David, wie siehst du hier die Geschichte? Also es gab ja dann wirklich dann anscheinend, es gibt mehrere Versionen natürlich auch, aber Fakt ist, es gab wohl eine körperliche Auseinandersetzung zwischen CM Punk und Jack Perry in der Folge. Es gab ja schon im Vorfeld schon Diskussionen zwischen den beiden, wurde schon drüber berichtet. Tony Khan hat's auch in dem Media Scrum noch angesprochen, hat gesagt, ja, man wird das beobachten. Der PW Torch hat jetzt gesagt, dass wahrscheinlich beide eine Suspendierung bekommen werden und dass man aber auch beim Management tatsächlich relativ negativ Jack Perry gegenüber ist, weil er natürlich die Sache jetzt hier provoziert hat. Und du hast diese erste Diskussion Backstage, dass man dann quasi nochmal die Kamera ausspricht. Man muss den Veteranen-Führungsstil, so nenne ich es einfach mal, von CM Punk nicht mögen, aber das hätte auch von Seiten von Jack Perry verhindert werden können.
Ja, also ich finde, es ist wieder, erstmal, mir geht das so auf die Nüsse. Es ist einfach unfassbar. Es ist so, beim letzten Mal hatten wir einfach den größten Pay-Per-View, den AEW hatte. Es war auch mit der beste, mit dem größten Moment für MJF. Und das Einzige, worüber man anschließend gesprochen hat, war Punk. Schon damals gab es keinen Gewinner, egal auf welcher Seite. War doof. Jetzt größter Event der Wrestling-Geschichte laut Paid-Tickets. Riesenreichweite. Worüber redet man? Über Punk. Es ist so unnötig. Und jetzt kommt halt meine Kritik oder was ich daran so schlimm finde. Jack Perry, doofe Aktion. Musst du nicht machen. Ja. Aber wenn ich weiß, ich wrestle gleich und ich weiß, was das für eine Veranstaltung ist und ich weiß, ich bin Veteran und ich bin ein alter Mann mit Erfahrung. Herrgott nochmal, sieh doch mal über einen einzigen Satz hinweg. Das ist ja wie bei Adam Page. So ein Nebensatz, wo man noch nicht mal namentlich erwähnt wird, reicht aus, dass man über Monate hinweg, selbst nach einem Comeback, drüber herzieht. Und nicht aufhören kann. Und jetzt hier halt auch. Es ist halt eine Aussage. Dann mach es doch nächste Woche. Mach es woanders. Mach es im Hotel. Du musst doch nicht jedes Mal dann auf Konfrontation gehen. Lass es doch einfach mal. Bei einer Aussage. Es heißt doch nicht mal, dass jede Aussage immer zu einer Konfrontation führen muss.
Ja, vor allem, also die ja auch immer gleich körperlich anscheinend wird. Das ist ja auch so eine Sache, dass sich dann die Emotionen gleich so schnell hochschaukeln, dass das eben gleich explodiert. CM Punk soll ja auch, soll auch frustriert sein. Also es hat Fightful berichtet unter anderem, dass er auch ja extrem genervt einfach davon sein muss.
Von dem Kindergarten.
Ja, na gut, ich meine, er ist Teil von dem Kindergarten. Das muss man auch mal dazu
sagen. Das ist es halt, das ist ja das Problem. Einfach, ich meine, so ein Jericho, glaubt man nicht, dass der sich sowas gefallen lassen würde. Der geht aber damit nochmal ein bisschen anders um. Der weiß halt, was macht Außenwirkung, was macht irgendwas kaputt. Und das ist das, was mich so massiv daran stört.
Ja.
Wenn du halt weißt, hör mal, das ist so ein großer Event. Heute, selbst wenn du einen richtigen Hass hast, beißt dir auf die Lippe, mach das später. Klär das irgendwie anders, verbal, aber nicht direkt, ey, kurz vor meinem Match und dann am besten noch, dass dann die Booker denken, oh Mist, müssen wir jetzt einen anderen Aufbau machen. Das ist nicht gut.
Nee.
Und es hilft keinem. Und Jack Perry, ja, nehme ich nicht raus, aber es ist nochmal wieder so, dass er hat ja keinen Namen gesagt.
Na ja, gut, aber die Spitze war ja schon eindeutig. Das hat auch jeder im Stadion verstanden.
Die Spitze ist eindeutig, aber dann seh drüber hinweg mal. Oder mach selber so eine Spitze.
Oder
nimm ihn halt anschließend Backstage zur Brust und red mal verbal mit dem, aber nicht vor diesem Match. Ich finde das halt so unnötig und ich persönlich finde es halt unprofessionell.
Ich denke mir halt immer, könnt ihr nicht normal miteinander reden, so dass man das einfach, dann holst du dir noch jemanden dazu, der da vielleicht ein bisschen hier die Führung übernimmt, ne, damit das nicht komplett eskaliert. Aber anscheinend, das eskaliert halt immer, das ist halt immer so das Doofe an der Sache. Und
ja, aber es ist halt immer dieselbe Person
beteiligt. Ja, ich weiß.
Also, und das ist halt das, wo ich einfach denke, so, hör mal, das ist halt schon ein System, was ich irgendwie wiedererkenne.
Ja, und das wird jetzt auch zum Problem werden. Und wie gesagt, aus CM Punk, bin ich mir sicher, der findet das auch nicht geil. Ne? Aber ich glaube, der kann halt auch nicht aus seiner Haut raus. Und dann musst du dich eben fragen, so, Was möchte ich denn? Ich war ja auch beim Q&A mit Meltzer und Brian Alvarez. Die haben übrigens eine interessante Idee gehabt, was so das Management von CM Punk angeht. Die meinten, vielleicht muss man sich nicht nur für CM Punk, sondern auch für andere unangenehme Aufgaben einen Bad Cop zu Tony Khan mit dazu besorgen. Also ähnlich wie es früher so ein John Laurinaitis bei WWE gewesen ist, was so einer, der Drecksarbeit erledigt. Da brauchst du noch einen Bad Cop für einen Tony Khan, der ähnliche Befugnisse hat, aber eben die unangenehmen Aufgaben quasi übernimmt.
Und oder du brauchst einen Undertaker Backstage.
So ungefähr, ja. So in etwa, ja. Naja, auf jeden Fall das.
Ich finde es halt unnötig. Ich finde auch, bin auch ganz ehrlich, der Event war viel zu geil, als dass ich jetzt die ganze Zeit drüber reden möchte.
Ja, ich wollte auch gerade zum nächsten Thema springen. Da sind wir natürlich dann auch wieder beim nächsten Match angekommen. Und es ging um die Real World Championship. Und da sind wir nicht mehr bei CM Punk. Der trifft nämlich hier auf Samoa Joe, also eine lange Geschichte, die beiden verbindet, geht noch zurück auf Ring of Honor. Zu dem Zeitpunkt hier, also mit All-In, stand es ja noch 2-1 für Samoa Joe. Und die Frage war eben, wie geht das jetzt hier weiter? Ich muss sagen, ich habe das Match live viel, viel kürzer im Gefühl gehabt. Ich habe es mir jetzt nochmal angeschaut und habe gedacht, so krass, das ging ja richtig lang. Das waren ja fast 15 Minuten. Und mir hat auch die Geschichte gefallen, die beiden hier erzählt haben. Vor allem natürlich auch, dass Samoa Joe ja auch, der ist ja sehr angefeuert worden. CM Punk hat so ambivalente Reaktionen gezogen. Aber ich mochte die Chemie, die beiden gehabt haben. Wir hatten ja harte Schläge gehabt. Wir haben auch einen CM Punk gehabt, der nicht wirklich als klares Babyface aufgetreten ist, muss man hier ganz klar sagen. Und Samoa Joe, der richtig bei Partystimmung hier dabei gewesen ist, nämlich zum Beispiel bei den Ole-Ole-Kicks draußen. David, wie hat es dir hier gefallen?
Das ist, glaube ich, die schwierigste Bewertung ever, weil es hat mir sehr gut gefallen, aber aus den falschen Gründen. Ich versuche das ein bisschen zusammenzufassen. Es war ein echt unterhaltsames Match. Also ich hatte meinen Spaß. Es gab viel auch zum Schmunzeln und zum Lachen. Sehr viele humoristische Aktionen als auch sehr viele Anspielungen. Schöne Grüße an Cena, Hogan, Triple H, alles. Das Problem ist nur, was ich dabei habe. Wir hatten in der Preview schon gesagt, ey, wenn du schon darauf bestehst, dass diese Fehde halt so intensiv ist und halt seit so vielen Jahren da ist und so persönlich ist, baue sie ein bisschen anders auf durch Videos, wo halt andere sagen, wie heftig das ist. Und dann hast du halt dieses Match. Und das Problem ist, ich fand es echt unterhaltsam und gut. Ich hatte meinen Spaß. Zeit verging wie im Fluge. War mega zufrieden. Aber aus den falschen Gründen, wenn du halt bedenkst, was die Voraussetzung ist, habe ich einfach gedacht, eigentlich bei so einer Konstellation darf man nicht so viel Anführungszeichen Spaß machen.
Naja, der Spaß war ja auch relativ schnell vorbei, als Joe Punk da aufgefangen hat und mit Kopf voran und durchs Kommentatorenpult gedonnert hat und Punk hat dann...
Ja, aber wenn du im letzten Drittel halt den Cena machst, ja, und die einen ablachst, weißt du, was ich meine? Also mir hat es Spaß gemacht, aber wenn du halt im Hinterkopf hast, das ist gerade hier eine Blutsfehde quasi, seit Ring of Honor, das war halt so, das Match passt halt gar nicht dazu. Also nochmal, Bewertung echt gut, aber ich war total verwirrt, weil ich emotional was ganz anderes erwartet habe.
Ich bin aber ganz froh, dass die beiden jetzt hier nicht so versucht haben, das von damals irgendwie nachzustellen, weil ich glaube, das hätte in der körperlichen Verfassung, in der beide sind, hätte nicht mehr
funktioniert. Das ist es halt. Ne? Ich glaube, genau deswegen war das Match halt auch so unterhaltsam, weil man gesagt hat, hör mal, wir machen das ein bisschen anders. Genau. Wir nehmen die Crowd mit, wir machen halt die und die Aktion. Das war tipptopp. Also, ey, lässt du ein Event so starten, erstmal auch mit einem Namen, der so groß ist, was ja auch schon mal einen Impact hat. Und dann so unterhaltsam, dass du auch, du hast ja ein Match gehabt, da war ja die Crowd dabei.
Absolut, ja.
Also, das war dir nicht egal, sondern du warst dabei. Du hast auf die Sachen reagiert und sei es mit Buhn oder mit Jubeln. Wir auf der Couch, wir haben geschmunzelt, wir haben grinsen müssen oder so, oh, mal gemacht. Du warst komplett drin. Und deswegen Hut ab, richtig cooler Opener.
Ja. Hier nochmal so ein bisschen das Finish. Und du hast auch diese ganzen Reminiszenzen angesprochen. Ne? Wir hatten einen Hogan, also nicht Samoa Joe, CM Punk hat ja erstmal hier die Geste von Hogan gemacht mit dem Ohr, dann hat er den Leg Drop hinten dran gepackt, dann hat Joe das You gemacht, ne, mit dem Zeigefinger. Wir hatten
das war mir auch super.
Das war halt auch super witzig. Ne? Das ist dann Samoa Joe auf einmal No-Sell. Wir haben auch den Spinning Toehold von Terry Funk gesehen, der vor kurzem gestorben ist. Auch das ist natürlich nochmal eine schöne Reminiszenz. Und am Ende gab es ja dann den Pepsi Plunge vom zweiten Seil, also so eine Art Pedigree quasi vom zweiten Seil. Das war aber sein alter Ring of Honor Finisher. Das war nochmal so ein Callback. Ich glaube übrigens, den hat man auch genommen, weil man gemerkt hat, ja, ein GTS von CM Punk gegen Samoa Joe, der sieht halt nicht so geil aus, ne?
Ja, das ist ein bisschen wackelig. Ich finde generell, wir hatten dieses Match, was wir kritisiert hatten, ja eigentlich schon vor ein paar Wochen.
Ja.
Schon mal. Das hatte mir damals nicht so gefallen. Das hier war unterhaltsam.
Ja.
Und da finde ich auch, das Finish auch, ich meine, das war zu erwarten. Punk wird auf der großen Bühne gewinnen. Passt, bin ich zufrieden rausgegangen.
Ganz, ganz genau. Ja, und dann geht's weiter mit einem Six-Man-Tag-Team-Match. Da haben wir auf der einen Seite natürlich die Golden Elite, also Kenny Omega, Hangman Adam Page, Kota Ibushi. Auf der anderen Seite haben wir Konosuke Takeshita, Jay White und Juice Robinson, begleitet von Austin und Colton Gunn, also dem Bullet Club Gold. Natürlich stand hier ganz extrem die Geschichte mit Konosuke und Kenny Omega im Fokus. Quasi Kenny Omega und Konosuke Takeshita und Freunde gegeneinander, so ungefähr, ne? Drei von dir, drei von mir, alle gegeneinander. Und das war hier auch ein super flottes Tag-Team-Match einfach, was wir hier gehabt haben. Ne? Also das fing so ein bisschen ruhiger an natürlich, aber hat dann auch Fahrt aufgenommen. Und ich mochte die Interaktion zum Beispiel von Omega und Page zu Beginn, wo du wirklich gemerkt hast, ach, guck mal, hier die alten Tag-Team-Kollegen, die finden wieder zusammen. Wir haben so ein bisschen Outside-Interference natürlich auch gehabt, wo dann die Guns eingegriffen haben. Und dann zum Ende hin, wo es dann immer schneller geworden ist und immer mehr durcheinander gegangen ist und man gedacht hat, so jetzt macht Omega hier, der bekommt seine Rache und tötet einfach alle mit den V-Triggern einen nach dem anderen. Und dann ist es am Ende ein blöder Roll-Up, der hier Takeshita den Sieg bringt. Mir hat das.
Der kam auch aus dem Nix, ne?
Ja, ja, aber mir hat es echt gut gefallen. Und auch das wieder ein Match. Das ging 20 Minuten. Ich glaube, in der Arena habe ich wahrscheinlich gedacht, das waren 10. Jetzt am Fernseher habe ich gedacht, das wären 12 oder 15. Aber das war ein wirklich schnelles, schönes Match mit einem, wie ich finde, logischen Sieger in Form von Konosuke Takeshita. Auch durch Roll-Up. Das ist doch vollkommen okay. Das passt zu dem Charakter, das passt zu Don Callis hinten dran. Da kann ich super gut mit leben. Und ich bin sehr gespannt, was Kenny und Konosuke dann bei All Out anrichten werden.
Die werden abliefern. Nein, das Match, ich gebe zu, ich habe jetzt erst beim Podcast die Liste mit den Zeiten aufgerufen. Ich hätte niemals gedacht, dass es 20 Minuten waren. Also wirklich nicht. Ich war niemals der Überzeugung, das hat so lange gedauert. Ich habe auch nicht auf die Uhr geschaut. Es war flott, es war unterhaltsam. Ich fand auch gut, ich mag das generell bei Matches, wenn die Matches so in verschiedene Phasen unterteilt sind. Also mal hattest du einfach wirklich diese, ja quasi schon Tag-Team-Moves. Dann hast du auch mal Synchron-Dives draußen. Du hast auch die Phase gehabt mit Takeshita und Ibushi, die sich halt mal einfach die ganze Zeit prügeln. Das hat alles Sinn und Verstand gehabt, es hat unterhalten, es war spektakulär. Du hattest halt auch den Spannungsbogen nach hinten, weshalb umso überraschender dann der Wall-Up kam. Bin absolut zufrieden rausgegangen und ich habe wieder falsch getippt. Aber hey, das war mir egal. Also ich fand es cool und ich fand auch ehrlich gesagt vor dem Fernseher, es war auch ein cooler Moment, dieses Überraschte, dass du da halt diesen Roll-Up nicht hast kommen sehen.
Ja, es war ja auch so ein richtig verzweifelter Roll-Up. Ne? Das war so auch von Konosuke, so die letzte Chance. Ne? Omega ist gerade in dieser unglaublichen Drangphase. Vorher gab es doch die Buckshot Lariat quasi von Hangman in seinen Nacken. Also der war ja auch durch eigentlich. Und der hat auch schon die großen Aktionen eingesteckt. Und dieser Roll-Up war dann so der letzte Strohhalm, an den er sich hier greifen konnte. Nein, ich fand, das war gut. Man hat hier Leute gut dargestellt. Also auch Jay White und Juice Robinson. Also Jay White hat ja auch wirklich das Match teilweise getragen, phasenweise.
Oh ja.
Muss man hier auch mal sagen. Ich bin kein riesengroßer Jay White-Fan, muss ich hier auch noch mal gestehen. Aber ich finde, der hat hier wirklich einen guten Job gemacht. Das ist ein Top-Wrestler, muss man nicht drüber reden. Wir haben auch schon.
Ich finde, der hat auch was. Der hat bei mir noch nicht so richtig gezündet, aber ich spüre diesen Star-Appeal.
Ja.
Der ist so, wenn du den halt, Konfrontation mit Kenny Omega hast, dann hast du direkt dieses Oh.
Ja.
Und das ist halt nicht verkehrt. Na, er hat das Ding getragen. Ich fand es auch gut, dass er das halt getragen hat, weil ich finde, er ist bislang noch nicht so bei AEW richtig angekommen.
Ja.
Und ich finde, das hilft halt schon. Und Takeshita, ja, sein Push, Anführungszeichen, geht weiter und die Geschichte geht weiter. Macht alles zum Zweck.
Ja, sehe ich auch so. Und wir hatten ja auch die großen Aktionen. Wir hatten diese große Kombination von Hangman Adam Page und Kenny Omega, wo sie sich quasi die Gegner hingelegt haben und dann die Moonsaults gesprungen sind vom zweiten Seil, vom dritten Seil und diesen Fallaway-Slam, den wir dann da gehabt haben von Page gegen Konosuke war das, meine ich, diese große Aktion. Also da war richtig viel Action drin und auch da wieder, ne? Das Ding geht 20 Minuten und du hast im Publikum das Gefühl gehabt, so nee, das ging halt total fliegend vorbei, ne? Und auch da vielleicht nochmal so der Eindruck, aus der Live-Crowd, also Konosuke Takeshita ist unglaublich ausgebuht worden, genauso wie der Bullet Club Gold. Aber zum Beispiel Kenny Omega hat unfassbaren Pop bekommen. Und da möchte ich auch gerade mal sagen, was ich halt auch ziemlich cool fand, war das Feuerwerk, was sie aufgefahren haben. Also ich meine, bei Tageslicht war das noch so ein bisschen so, aber hinterher bei Nacht sah das halt mega aus, muss man sagen.
Ja, es fühlte sich groß an.
Ja, genau. Das hat das
und
Ganze
ich fand auch hier beim Entrance auch cool. Beide stehen seitlich, dann kommt Kenny Omega und du hast am Fernseher diesen Pop gehört. Und ja, das war schon cool.
Ja, das war sehr, sehr fein. Deswegen auch, das ist ein gutes, richtig gutes Match. Deswegen, die Karte wirklich stark hier gestartet.
Aber die Match-Abfolge waren anders, als ich erwartet habe. Wie war das denn bei euch? War das so Überraschung? Jetzt dieses Match? Weil jetzt beim nächsten Match zum Beispiel, ich habe das viel später erwartet.
Da bin ich auch komplett bei dir. Das nächste Match ist ja das Match um die AEW World Tag Team Championships zwischen FTR und den Young Bucks. Und da bin ich auch ganz fest davon ausgegangen, dass das zu einem späteren Zeitpunkt einfach kommt, weil das quasi da hätte man auch irgendwo so wirklich mit Card 6., 7. Match oder so bringen können. Aber ich finde, es war dann so im Nachgang dann doch hier sehr, sehr gut platziert, weil es auch einfach ein tolles, tolles Match gewesen ist. Und hier zwei der, wahrscheinlich die beiden besten Tag-Teams, die wir aktuell auf der Welt haben, gegeneinander. Und da hat es ja auch richtig gut gezündet, einfach zwischen den beiden hier. Ne?
Auch beim Entrance schon. Also wer auf die Idee kam, diese Luftschlangen da rauszuballern, er hat nicht daran gedacht, dass es auch sowas wie Wind gibt.
Ja.
Weil die hingen ja komplett am Ring einfach überall.
Ja, das habe ich schon gesagt, als die Dinger abgeschossen worden sind. Da habe ich auch gemeint, so, oh je, da muss gleich jemand mit einer Leiter hoch oder so und die Dinger wieder abholen. Aber natürlich jetzt hier diese auch da wieder ein schnell geführtes Tag-Team-Match, auch mit einer längeren Isolationsphase dazwischen. Aber vor allem auch ja diese ganz typischen Manierismen, die wir von beiden Teams halt haben. Die schnellen Wechsel, die großen Double-Team-Manöver, dann auch dieses Abschneiden quasi des Tag-Versuchs, das haben wir gerade bei, ich meine, es war Nick Jackson einige Male gesehen, wo der versucht hat, in die Ecke zu kommen und dann hat FTR nochmal rechtzeitig hier den Save sozusagen gemacht und das ging halt richtig gut hin und her und die Chemie zwischen den beiden Teams, die war herausragend.
Na, im Moment, also die Chemie ist erstmal herausragend, aber ich finde auch, was die halt beide immer machen, die erzählen auch eine Geschichte.
Ja.
Also wenn die halt im Verlauf des Matches einfach dazu übergingen, quasi die Waffen der anderen einzusetzen. Oder dass halt Dex Harwood mit seinen Emotionen dann quasi reingeht und die Young Bucks aber dagegen halten als Team und auch ein bisschen dreister und fieser sind. Ein Dive von Cash Wheeler, der absolut brutal war, der ist ja durch den Ring gestürmt mit 800 km/h. Heftig. Und was wir bei dem Match hatten, und das ist kein Witz, also ich habe echt schon viele Finishes gehabt, wo ich dachte, alles klar, das war jetzt überraschend, dass da ein Kickout kam. Ich war hier, ich schwöre es, zweimal absolut sicher.
Ja.
Ich hätte alles gewettet, das war es. Weil es war eine perfekte Abfolge, wo du sagst, das ist ein perfektes Finish, nehme ich. Und dann war es das nicht. Dann beim zweiten Mal denkst du, ja komm, das ist die perfekte Abfolge, das ist ein Finish. Wenn FTA am Ende noch einen Kuss geben, dann weißt du, das ist eigentlich das Ende. War es nicht. die haben uns vom Sessel gehauen. Also wir standen am Ende. Das war der pure Adrenalinrausch am Ende und halt nicht so, weil es nur spektakulär war, sondern da war eine Spannung drin, die halt gerade in den letzten, sagen wir, 7, 8 Minuten drin war. Das war brutal.
Wie du gesagt hast, ne, von wegen Geschichte erzählen, ne, die beiden Teams haben sich ja am Anfang eigentlich so fast so ein bisschen gedoppelt, ne, und so ein bisschen ein Kräftemessen gehabt. Das sieht man dann so an Aktionen wie, dass dann Harwood ja erstmal seinen German Suplexes gezeigt hat, dann gegen Matt Jackson, und der kontert das dann eben wieder mit seinen Northern Lights Suplexes, also quasi dieses Abmessen, weißt du, was du zeigst drei Germans, ich zeig halt eben drei Northern Lights, ne, einfach weil ich's kann und so, ne. Und dann eben in der Abfolge diese wirklich dramatische Schlussphase und dann auch mit den großen Aktionen, auch dass dann die Young Bucks, also erst probiert FTR ihren patentierten Spike Piledriver hier, ne, von den Brainbusters quasi entlehnt, und das klappt halt nicht, und dann machen das eben die Young Bucks, und dann werden ihr eben die Finishing Moves gestohlen, ne? Dann wird der BTE-Trigger gestohlen von FTR und dann
Samtkuss.
Und dann wird auch die Shatter Machine natürlich gestohlen, ne? Und auch in diesem ersten, das ist ein kleiner Kritikpunkt. Es gab ja eine erste Shatter Machine, und da wurde ja dann, ich meine, Matt sollte gepinnt werden. Er ist ja relativ schnell da rausgekommen. Dann gab es ja diesen BTE-Trigger gegen Cash. Und das war ein merkwürdiger Pinfall, weil das sah so ein bisschen aus, als wenn da, ich meine, es war Nick Jackson, den Arm.
Nick hat ihn gerettet.
Ja, aber sah ein bisschen merkwürdig aus. Es sah ein bisschen aus, als wenn da der Arm quasi hochgezogen worden wäre.
Ja, hat er auch. Nick hat am Arm hochgezogen. Er hat den letzten Moment, weil es war, glaube ich, zu knapp.
Ja, eben. Also.
Und das Blöde war da und da wieder halt dieser kleine Kritikpunkt. Es war halt nicht immer der beste Kamerawinkel. Ja. Du hast generell bei der Show manche Kamerawinkel gehabt, wo du halt genau gesehen hast, traf nicht. Und hier hast du halt einfach leider genau gesehen, der hat mitgeholfen, dass der Arm nach oben geht.
Ja.
Aber das war halt 2 Sekunden später wieder vergessen, weil da kam die nächste Aktion.
Genau, da kam nämlich die Shatter Machine hier und dann eben auch der Pinfall und der Sieg für FTR. Und das war auch schon eine Überraschung. Also ich hatte das Gefühl gehabt, so das Publikum war relativ gespalten, was das angeht. Aber ich glaube, die meisten hatten ja mit dem Titelwechsel und einem Sieg von den Young Bucks gerechnet.
Ja, spricht aber auch wiederum, ich gebe zu, ich habe auf die Young Bucks getippt. Ich hätte mich gefreut. Wir hatten in der Preview auch gesagt, die waren halt schon lange nicht mehr Champion. Ich gebe aber auch zu, ich habe ein bisschen meinen innerlichen Hut gezogen, weil sie sind die EVPs. Die könnten auch eigentlich ein bisschen, weil sie mehr zu sagen haben, darauf bestehen, dass sie auf der großen Bühne immerhin diesen Titel kriegen. Haben sie nicht. FTR steht noch besser da. Ich also erstmal vorweg, wir haben erwartet, das wird ein Match of the Night. Ist es bei mir nicht geworden. Nicht, weil es schlecht war, es war fantastisch. Es hat abgeliefert, es war super spannend. Ich finde, das hat halt diese Rivalität der beiden gut dargestellt. Auch am Ende, dass halt die Young Bucks eben nicht diesen Handshake machen, sondern halt gehen, weil, ey, das sind die Young Bucks, ne? die strotzen halt vor Arroganz. Das passte alles, war für mich rund. Ich fand den Pop super. Die Quote im Übrigen, wenn du drauf geachtet hast, die hat die letzten Minuten nur gestanden.
Ja, ich weiß, wir standen auch. Da saß halt keiner. Standen auch, ja, also.
Und das ist immer ein gutes Anzeichen dafür, wie spannend ein Match ist. Und es war halt super spannend. Und ich kann einfach nur sagen, hey, so eine große Quote, FDA, die sich früher den Rücken haben rasieren müssen, haben sie schon verdient.
Es war auch ein tolles Match. Ich fand, das war, also für mich war es, glaube ich, das zweitbeste Match auf der Card,
um es mal so, genau das.
So zu sagen. Ne? Der Main Event hat es natürlich alles gekrönt, auch mit der noch größeren Geschichte. Aber das hier fand ich halt wrestlerisch auch top. Also ich habe da auch gesessen und bei den Near Falls, da ist man da mitgegangen und hat mitgefeiert. Und es war eben auch so flawless insgesamt. Du hast einen unglaublich guten Fluss innerhalb des Matches gehabt. Dieser eine Punkt mit dem Cover, das hat mich wirklich gestört. Aber wie du schon gesagt hast, das hat man ja relativ schnell dann wieder weggewischt, quasi mit der Shatter Machine. Da hatte man das eigentlich wieder vergessen, jetzt im Nachgang, im zweiten.
Es war ja generell nicht alles sauber. Also als Matt da zu seinen Suplexes ansetzt, das war schon ein bisschen wackelig alles.
Ja, das stimmt.
Aber, ey, das waren 21 Minuten, vergingen wie im Flug, und wir hatten nur Spaß. Und deswegen, ich möchte nicht über Kritikpunkte in dem Punkt reden, weil einfach, ich habe zu viel Respekt davor, dass die beiden Teams es schaffen, überleg mal, die sind ja schon öfters gegeneinander angetreten, jedes Mal ein anderes Match hinzulegen.
Ja. Nein, das war ein Top-Match, ein Top-Tag-Team-Match. Ich hätte da auch problemlos noch 5 Minuten mehr zuschauen können oder so. Also gar kein Problem, ne? Deswegen, das kann man absolut so machen. Ja, und weiter ging es dann mit Stadium Stampede. Hier trafen Eddie Kingston, Penta, El Zero Miedo und die Best Friends auf der einen Seite, also die Chuck Taylor, Trent Barretta und Orange Cassidy, den zähle ich auch einmal zu den Best Friends dazu, und die trafen auf den Blackpool Combat Club, also John Moxley, Claudio Castagnoli und Wheeler Yuta sowie Santana und Ortiz.
Und meine erste Frage. Sind sie bei euch vorbeigegangen?
Die waren unter uns. Die waren quasi
Dann habe ich es richtig gesehen.
Ja, die waren unter uns. Also wir waren quasi einen Rang höher und die sind unter uns rausgekommen, ja.
Also da mal Hut ab, dass du halt die Cojones hast, das zu machen. Weil da sind halt schon viele Leute im Innenraum, die auch sehr schnell losgestürmt sind.
Ja.
Ich fand übrigens die Jacken cool, die sie trugen.
Ja.
Das erstmal beim Entrance. Ey, was habt ihr eigentlich erwartet? Wir haben eigentlich nur pure Zerstörung und Brutalität erwartet. Und Brutalität wurde aufs neue Level gehoben. Also das war ja schon absolut krank. Aber ich fand den Entrance auch cool. Okay, alle sind da. Ey, gar nicht lange fackeln. Eddie rennt einfach nur durch. Der rennt einfach nur durch und los geht's. Und dann wurde es wild.
Ich habe ja auch den Entrance von Orange Cassidy geliebt, weißt du, wo er rauskommt. Und dann, ja, dann gibt es erstmal nur ein so ein Feuerwerksding erstmal. Und danach kam es dann her. So.
Und dann der Richtige.
Genau. Das fand ich sehr sympathisch. Nee, also das war halt ein absolut brutales Ding, wie du schon gesagt hast. Das ging halt hier los wie die Feuerwehr. Und es war ja auch binnen kürzester Zeit, da kamen dann die Mülltonnen zum Einsatz. Es gab einen Dive nach draußen und Moonsaults auf die mit der Mülltonne und so weiter und so fort. Und dann haben wir ja auch sehr früh schon die Schaschlik-Spieße hier zum Einsatz gekriegt.
Alter, der Spot des Jahres. Ich habe von Nicht-Wrestling-Fans Fotos geschickt bekommen am nächsten Tag per WhatsApp. Immer, was war denn da los? Und zwar, wie diese Dinger bei Mox im Kopf hängen blieben. Man muss ja sagen, das ist ja nicht tief, das Hängenbleiben. Das hat ja auch nicht irgendwie wild geblutet. Aber es sah halt schon absolut krank aus. Und du hast auch dieses riesige laute Oh aus 90.000 Stimmen gehört.
Ja, also das war auch wirklich einfach eklig, ne?
Ja, Sarah hat auch sich die Augen verdeckt.
Ja, also Kai auch. Echt? Ja, also nicht, als ich die Augen verdeckt, aber er hat auf jeden Fall deutlich mehr gezuckt, als ich das gemacht habe. Also er fand das richtig widerlich, glaube ich, mit den
Dingern. Ich habe so gefeiert. Ich fand auch nun gut, wir hatten ja ein bisschen spekuliert in der Preview, ob sie halt irgendwo durch die Katakomben gehen oder so, haben sie halt wirklich gemacht. Die haben sich schön aufgeteilt, weil es ist ein Stadium Stampede Match. Und dass so die Hälfte im Ring passiert ist, die andere Hälfte quasi auf der Tribüne als auch in den Katakomben, wo dann einfach auch mal mit dem Security-Mann sich angelegt wurde. Ja. Es war sehr wild. Das alles zusammenzufassen ist schwierig. Was ich ein bisschen kritisieren muss, aber das ist auch eine schwere Kritik. Es sind halt so viele Personen. Sie haben schon das mit Splitscreen gemacht, was eine sehr kluge Idee war. Aber trotzdem haben sie viele Spots verpasst. Oder genau in dem Moment halt kurz weggeblendet. Das war dann schwierig, weil gerade Santana und Ortiz haben teilweise richtig krasse Aktionen gemacht, die du eigentlich nicht richtig gesehen hast. Und das war halt im Ring sehr geschluckt habe ich bei dem Moment, wo es diesen Piledriver auf die Stühle gab, mit Penta, weil da haben sie es halt so verkauft, auf einmal waren die Ringärzte da und das war abseits und es war halt auch nicht, dass die Kamera drauf gehalten hat, sondern es war halt wirklich abseits vom Bild und du hast halt nur gesehen, dass der nach draußen getragen wurde und der Ringrichter hat dann noch, der Ringarzt hat dann noch zum Santana gezeigt, Nacken, Nacken, Nacken. Mhm. Und ich habe dann nur gedacht, oh mein Gott, bitte nicht, weil beim Piledriver kann halt sehr schnell was passieren.
Ja. Absolut. Also du hast uns ja da noch im laufenden Match geschrieben. Also ich muss dazu sagen, das habe ich zum Beispiel jetzt erst noch mal sehen können im nochmaligen Anschauen von der Show. Ich habe das nicht mitbekommen. Ne? Du warst halt so abgelenkt mit tausend anderen Sachen. Habe ich nicht gesehen. Aber es war halt echt ein wildes Ding und ich fand es auch schön. Es war halt nicht so cartoony. Ne? Wir haben auch schon Stadium Stampede Matches gehabt, die waren so ein bisschen albern. Das hier war, das war eigentlich fast eher ein Anarchy in the Arena Match. Ne? Das war schon sehr, sehr hart. Es war ein Hardcore-Match, wo dann auch noch ganz viele weitere Gegenstände zum Einsatz gekommen sind. Aber es gab auch so
Gabeln.
Gabel zum Beispiel, ja.
Immer die Gabeln.
Stacheldraht, hier Glas kam nachher noch zum Einsatz. Und Sue ist rausgekommen, lieber David. Das müssen wir auch mal hier noch erwähnt haben. Ne? Also Wenn schon, denn schon.
Ja, hättest du das eigentlich gebraucht?
Nee. Nee, gar nicht. Hat jetzt auch keine große Rolle gespielt. Das war eher so ein kleiner Feel-Good-Moment im Prinzip für die Best Friends, finde ich.
Das stimmt. Also, nein, Feel-Good-Moment nehme ich mit. Aber generell, was du halt sagst, das fand ich zum Beispiel, ich hatte vorher ein bisschen Bedenken, weil, mal ehrlich, Orange Cassidy, Best Friends, das kann halt oft schnell Richtung Humor abdrehen.
Ja.
Und hier hast du halt einen Orange Cassidy, also ich nehme es halt bei ihm am meisten wahr, hast du diese Wandlung am meisten gesehen, wie brutal das war. Also erstmal, er hat halt selber gesüppt, aber er hat auch richtig hart geworkt, gekämpft. Am Ende halt auch das mit dem Glas. Der Rücken von Trent Barretta, der sah absolut übel aus. Also die Moves im Ring auf die Leiter, wenn er da drauf geschleudert wird und gegenkracht und so, das waren ja alles Moves ohne Rücksicht.
Absolut,
ja. Und zwischendrin hattest du auch ein bisschen das Gefühl, John Moxley hat mal wieder zu viel Adrenalin, dem war halt alles egal. der will immer nur mehr. Sarah hat nur irgendwann mal gesagt, so, oh Gott, dreht komplett durch. Habe ich auch gedacht, ja, da musst du ein bisschen den bremsen. Nein, es war halt eine Schlacht, aber es, wie soll man sagen, es passierte so viel, es war so chaotisch, aber trotzdem hattest du halt, du konntest diesem Prinzip folgen, dass man nach und nach auch mal versucht hat, wir isolieren. Also man waren halt kurz drei Mann vom Blackpool Combat Blood Cup drin, mal die Best Friends, die versucht haben, das wieder das Blatt zu drehen. Penta kam zurück, macht den Leiterspot, wo die Leiter zuerst bricht, kann er aber nichts für, macht ihn anschließend trotzdem draußen und ey, dann das große Comeback von Eddie Kingston.
Diesmal ohne Benzin. Ein bisschen enttäuschend, finde ich.
Ohne Benzin, aber der Gang und der Blick haben gereicht. Ja, ja. Also du hast gesagt, okay, der bringt jetzt jemand um, der reißt jemand den Kopf ab und sonst was.
Ja. Ich fand, dass den Re-Entrance von Penta als Penta Oscuro, der ist in meinen Augen komplett untergegangen. Also das hat nicht viel bewirkt irgendwie, auch bei der Crowd.
Weil auch keiner wusste, was passiert ist.
Ja, ja, eben. Das war halt auch zu wild, zu viel durcheinander. Auch. Und auch Penta Oscuro, der Charakter, ist ja bei AEW so nebenbei mal eingeführt worden. Dann war er ratzfatz wieder weg. Der hat jetzt ja keine große Meriten oder so innerhalb von AEW, sondern die hatte ja quasi von Lucha Underground, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und das hat jetzt hier so, ich weiß, ich habe nur in fragende Gesichter geblickt, ehrlich gesagt, als die Musik ertönte. Weil also, hä, wer ist denn das? Wer ist denn das? Ich so, ja, Penta Oscuro. Also, hä? Okay. Naja. Klar, auch Claudio Castagnoli hier mit dem riesigen Giant Swing gegen Orange Cassidy. Für Stunden um Stunden hat er ihn gedreht. ich mochte diese. David, du bist doch so ein alter Mensch, der so alte Kampfsportfilme gesehen hat. In welchem Film war das denn nochmal? Auch wo die. Was sind Shots?
Es gibt zwei Filme. Es ist einmal der echte, ist Rambo 3.
Ja, stimmt.
Und der falsche ist Hot Shots 2.
Okay.
Und Sarah saß nur auf der Couch und hat gerufen, Gummibärchen, Liebesperlen.
Ich habe das zu Kai gesagt und der hat sich verstanden.
Wir fanden es super. Es war aber auch genau der Moment, wo ich einfach nur dachte, okay, das ist halt für den Charakter Orange Cassidy, der eh für mich in den letzten Monaten unfassbar sich profiliert hat.
Absolut, ja.
Also der hat ein Standing bei mir sondergleichen. Das hat halt so gepasst, weil er hat ja auch diese Geschichte, muss man auch sagen, seit Monaten eigentlich mit Moxley und das halt auch seine Hand, die ja immer verletzter ist, und dann nimmt er halt diese Hand, macht dieses Tape drum, wir dachten nur, was ist denn jetzt los, und dann packt er das in Glas.
Ja.
Du hast einfach nur gedacht, okay, das ist so mit so der Gipfel, den du halt machen kannst als Orange Cassidy. Hat mir super gefallen, der Spot.
Fand ich auch sehr konsequent, ne? Bin ich auch komplett bei dir auch. Ich mochte auch diese Szene dann, als dann am Ende sich Kingston und Moxley sind ja hier durch diesen Barbwire-Tisch quasi gegangen und waren dann so verheddert da, und als dann der Pinfall durchgegangen ist, wo die dann da lagen und Kingston Moxley noch den Mittelfinger gezeigt hat, irgendwie liegen. Ja, kannst mich mal, ja. Nein, das war richtig unterhaltsam. Das war richtig gut. Da war Nonstop-Action. Hat nicht alles jetzt 100% Sinn gemacht. Hat auch nicht alles 100% gezündet. Aber für so eine Blutschlacht war das genau richtig. Und das hat für mich auch echt gut hingehauen.
Ich muss hier mal kurz was anmerken, bevor wir weitergehen. Das nehme ich als kleines Zwischenfazit schon mal vorweg. Was uns total überrascht hat, war, wie unterschiedlich die Matches waren auf der Card. Also du hattest wirklich sehr unterschiedliche Matches. Du hattest halt, bei Punk und Samoa dieses persönliche mit halt auch vielen Anspielungen. Dann hast du halt das Six-Man-Tag-Team-Match, was halt sehr spektakulär vor allen Dingen war, wo es halt immer mehr sich zuspitzte. Dann hast du aber das Tag-Team-Match, wo es halt um diese große Fehde ging, was halt Spannung pur war. Und dann hattest du jetzt diese pure Zerstörung. Und so war es halt auch im Verlauf. Die Matches waren sehr unterschiedliche von der Machart. Und ich glaube, das war neben der Uhrzeit mit Grund, warum es sehr angenehm zu gucken war.
Auf jeden Fall. Ja, du hast auch einen echt guten Fluss innerhalb der Matchcard gehabt. Ich muss dich hier noch was zu dem Stadium Stampede, ich hätte fast Spring Stampede gesagt, das ist was anderes, Match fragen. Findest du, dass der Blackpool Combat Club jetzt inzwischen ein bisschen schwach dasteht? Ich meine, die haben Blood & Guts verloren, jetzt hier nochmal verloren, auch gegen die Best Friends. Und zum Beispiel, ich finde ja, Chucky T und Trent Barretta, die sind jetzt auch nicht so keine auf dem Niveau, wenn man ehrlich ist, ne?
Das ist richtig. Also, ich habe ganz klar mal wieder falsch getippt. Ich habe gedacht, der BCC gewinnt. Allerdings habe ich auch in der Preview angemerkt, da stehe ich bei, und ich glaube, dieser kleine Kniff ist es halt, der es für mich nicht so schlimm macht. Die hatten mal in der Promo, glaube ich, gesagt, oder in einem Interview, dass es denen gar nicht immer um den Sieg geht, sondern dass es beim Blackpool Combat Cup um diese Kräftemessen, um die Konfrontation, um Schlachten geht. Und das halt auch erklärt, warum die halt nach der Niederlage auch schon mal ein Handshake machen oder dann eine Story beendet ist.
Ja.
Dass die sich halt messen wollen. Und dadurch, finde ich, ist das Standing bei mir auch nicht gesunken. Ich hätte einen Sieg besser gefunden von ihnen, aber kann so auch mitleben, weil ich weiß einfach, ey, die wollen sich halt einfach prügeln, die wollen sich messen mit anderen. Und der Sieg ist nicht das Entscheidende.
Ja, ich habe das ja vor allem auch als Ritterschlag für Orange Cassidy gesehen.
Ja, total.
Ne? Also, dass er hier wirklich auch das Ding gewinnen kann und ja auch, der stand ja auch im Fokus. Ne? Der hat ja geblutet wie ein Schwein, der hat ja auch am Anfang, was hat er? Hat er nicht die Schaschlik-Spieße erst an den Hinterkopf bekommen und dann fing er an zu bluten oder sowas? Ich meine, das war doch irgendwie so.
Der hat die auch bekommen.
Ja, ja. Ne? Und deswegen, also ich sehe das tatsächlich jetzt weniger als großen Push für Trent und für Chucky T, sondern ich sehe es tatsächlich eher als großen Push für Orange Cassidy hier.
Das ist, ich glaube, man geht einfach diesen Weg weiter und man merkt langsam, wie dieses Standing immer größer ist und das ist halt, man muss ja auch ehrlich sagen, Orange Cassidy ist mittlerweile eine Attraktion von AEW geworden.
Absolut, ein Aushängeschild, total.
Ja.
Bin ich auch komplett bei dir. Und der arme Mann, der muss ja auch diese Woche gleich noch zweimal ran. Also der muss jetzt ja erstmal bei Dynamite gegen Penta El Zero Miedo. Das wurde ja dann auch bei Media Scrum angekündigt dran. Und danach trifft er dann ja auf John Moxley, also bei All Out. Also ja, der arme Kerl. Ich bin mal gespannt, ob man bei John Moxley nochmal eine Stipulation mit dazu packt.
Gabel.
Fork on a Forklift Match vielleicht, ich weiß es nicht. Mal gucken. Nein, aber auch ein sehr, sehr gutes Match. Und dann folgte das Four-Way-Title-Match um die AEW Women's World Championship. Da trafen Soraya.
Warte. Kannst du bitte sagen, was im Stadion passierte, als die Ankündigung kam, dass das nächste Match ist?
Es sind halt wirklich sehr viele Leute rausgegangen, ich kann es nicht anders sagen. Also es war wirklich so. Ich meine, man muss dazu sagen, ich meine, da lief ja die Show auch schon jetzt weit über eine Stunde oder fast zwei Stunden. Ne? Dann, es war nun mal so. Ne?
Ja, es gab ja auch nicht viele Pausen zwischen
den Matches,
da ging es ja direkt weiter. Es
gab gar keine Pausen. Also entweder du verpasst halt die Entrances oder sonst irgendwas. Ich habe tatsächlich auch drauf spekuliert, ne? das sind vier Frauen, die rauskommen. Ich habe mir noch den Entrance von Soraya angeguckt, ne? Da gab es ja We Will Rock You von Queen und sie war ja auch komplett mit ihrer Familie anwesend.
Ja.
Ich fand das ganz cool. Also Ricky Knight Jr., der ja auch dabei gewesen ist, hat am Abend vorher noch bei Rev Pro ja gegen Zack Sabre gekämpft. Ein sehr, sehr gutes Match, muss ich hier gerade mal ganz kurz
sagen. Ja, aber warum We Will Rock You? Ja, ich weiß, also Queen-Anspielungen gab es ja eh zuhauf.
Ja.
Aber warum?
Ich habe keine Ahnung, damit die Leute mitmachen.
Ja, wahrscheinlich.
Deswegen, also nee, also ja, habe ich mich auch gefragt, ne, aber es haben auch relativ wenig Leute mitgemacht. Es haben viele Leute geboot, als Soraya rauskam. Man ist dann so im Verlauf geturnt, aber es war jetzt auch nicht so, dass der totale, riesengroße Feel-Good-Moment gewesen ist. Was ja auch kein Wunder ist, weil Soraya ist ein Heel.
Ja, ich hätte da einfach, bin ehrlich, halt lieber ihre normale Musik gehabt, weil ich finde, die ist eh eine gute und da hättest du halt direkt eine Reaktion gehabt. Und bei anderer Musik ist immer ganz nett, fand ich hier halt auch cool bei der Veranstaltung, aber bei Soraya war es halt einfach so, dass du dachtest, wer kommt denn jetzt? Ah, ja, okay. Und bei Toni Storm fand ich es genauso deplatziert.
Ja, ich mochte aber Toni Storms Auftritt sehr, sehr gern. Aber ich habe mich auch gefragt, so warum. Ne? Aber
Auftritt ja, nur die Musik war halt einfach so.
Ja, das stimmt.
Wie gesagt, sie hatte den besten Tunnel von allen. Die vier kamen raus.
Ja, und dann haben wir ja eigentlich im Prinzip auch das Match bekommen, was wir uns ein bisschen erwartet haben. Dass sie am Anfang erstmal die Outcasts quasi zusammenarbeiten gegen die Babyfaces, also Soraya und Toni Storm tun sich zusammen gegen Britt Baker und Hikaru Shida und es gibt dann erstmal diese Dominanzphase quasi und das war ja auch jetzt kein ewig langes Match, ne, und diese Zusammenarbeit zwischen Toni und Soraya, die ist ja gekippt in dem Moment, als draußen eine Aktion schiefgelaufen ist, wodurch dann Toni Storm versehentlich die Mutter von Soraya geschlagen hat, die gleich drauf wollte, ne, die wollte gleich drauf und dann hatten wir endlich so ein Four-Way-Match und ich finde, dafür, dass das dann auch eben nur 8 Minuten gewesen sind, gerade als es dann aufgelockert gewesen ist, da ging das dann schön hin und her. Da hatten wir auch diese Aktion, wo Soraya ihren Submission-Move gezeigt hat und Britt Baker den Stomp obendrauf. Und
das war der beste Move im ganzen Match.
Ja.
Ich fand, der sah brutal gut aus.
Ja. Ja, und
ich fand es ein bisschen schade, dass Shida ging für mich ein bisschen unter.
Ja.
Im Match, was halt als Championess ein bisschen schwierig ist. Die Hauptstory war halt auch, eigentlich hat man das auch weggenommen. Also Shida und Britt Baker waren so gesehen Randerscheinung. Es ging halt darum, Soraya, Toni Storm stellt sich dagegen, Ruby Soho kommt noch raus, stellt sich auch gegen Ruby Soho. Diese Diskrepanz und diese Streitigkeit, die da entstand, das war halt die Hauptstoryline.
Ja, Ganz genau das. Ja, und mal gucken, woraus, wie das jetzt weitergeführt wird. Also da riecht es ja dann auch schon quasi nach dem Titel. Und vor allem,
wie war eigentlich, nochmal fragen, also ich glaube, wir müssen nicht jetzt alle Moves sagen, das war ein kurzes Match, es war knackig. Ich fand es auch unterhaltsam, es war eines der AEW-Frauen-Matches, die halt echt gewummt haben. Ja. Also da war ein Fluss drin, kann man gut mit leben. Ich fand auch das Finish immer cool, dass halt Bud Baker den Aufgabegriff versucht, die ganze Zeit anzusetzen, aber dabei im Hintergrund gar nicht mitkriegt, dass da gerade ein Pin passiert. Ja. Das fand ich sehr gut gelöst. Wie war denn die Reaktion, als dann Swayer wirklich gewonnen hat?
Gemischt. Also es waren ja viele internationale Fans da. Es war ja nicht, dass da 80.000 Briten und Britinnen quasi in der Arena gesessen hätten. Ne? Und es war gemischt. Die Leute haben, also es war eher so eine, ach ja, guck mal, habe ich mir doch gedacht. Ich habe nur gemeint so, ey, ganz im Ernst, wenn Jamie Hayter fit gewesen wäre, hätte ich diesen Spot jetzt bekommen. Ne? Und jetzt haben sie eben Saraya den Punkt gegeben. Ich fand das, wie sie es aufgelöst haben, fand ich halt ganz gut. Auch, dass Saraya dann nochmal das Spray genommen hat, quasi, um hier Toni Storm zu blenden und dann den Nightcap hinten dran, um sie quasi zu pinnen und fertig zu machen, um den Titel zu holen. Das finde ich logisch innerhalb der Geschichte. Die Reaktion war jetzt nicht so riesig groß, wie ich das gehört habe, aber es war schon okay. Es war schon okay. Also gerade auch, als sie dann, du hast ja gesehen, dass ihr das unheimlich viel bedeutet hat, was ich total verständlich finde. Die Familie,
ja, absolut nachvollziehbar. Sie hat ja auch gesagt, I'm back.
Ja. Familie ist dabei, bis zu Hause quasi, du hast dieses Rekordpublikum über 80.000 Leute. Und nach ihrem Leidensweg, den sie ja wirklich beschritten hat, jetzt nochmal diesen großen Moment zu bekommen. Ich glaube, dass viele haben das beim ersten, also als der Pinfall durchgezählt worden ist, haben das viele so angenommen als, ach ja, cool, ist ja ganz nett. Und als sie dann aber gesehen haben, wie viel das Saraya bedeutet hat, und die ist ja dann nochmal kurz zurück in den Ring gegangen und saß ja erstmal auf dem Apron und hat so ein bisschen, ich glaube, auch ein bisschen geweint hat sie, glaube ich, auch vor Rührung, vor Begeisterung, vor Emotionen einfach und ist dann nochmal reingegangen. Und da gab es wirklich nochmal einen richtig lauten Pop in dem Augenblick. Und so nach dem Motto, okay, jetzt ist Storyline vorbei, ne? Wir haben jetzt gezeigt, dass wir nicht 100% damit einhergehen, aber jetzt gönnen wir dir das einfach. Und das fand ich sehr, sehr schön in dem Augenblick. Vor allem, dass sie noch mit ihrer Familie feiern konnte. Das war schon okay. Aber größere Pops gab es dann auch im nächsten Match. Nächstes Match war ja ein Coffin-Match. Auf der einen Seite haben wir Swerve Strickland und Christian Cage gehabt. Und auf der anderen Seite haben wir Sting und Darby Allin gehabt.
Who's House?
Swerve's House.
Ich fand das super, dass er das gemacht hat.
Ja.
Hat er verdient.
Ja, na, der kriegt auch große Reaktionen. Ne? Also dieses Who's House, Swerve's House, das funktioniert auch super. Und wir haben ja dann auch so eine kleine Vignette wieder bekommen von Darby Allin und Sting. Sting merkt den Hut auf, was irgendwie komisch aussah.
Ja, da war kleiner Kritikpunkt. Ich finde diese Vignetten super cool. Ich fand es nur dann doof, dass er im T-Shirt rauskam. Ich habe gedacht, der kommt genau in diesen Outfit raus. Und ich hätte das so gefeiert.
Ich finde auch, dass man sich für Sting mal was anderes überlegen sollte, als immer dieses T-Shirt darüber zu ziehen.
Ja, ich meine, dieser Mantel hätte es halt gegeben.
Ja.
Also das sah schon richtig cool aus. Ich mag auch irgendwie seine Mimik als Joker-Gimmick. Passt, nehme ich. Aber vor allen Dingen mag ich die Musik dann.
Ja, also das war schon ganz geil. Aber was man da natürlich sagen muss, lieber David, da ertönte dann nicht die normale Sting- oder Darby Allin-Musik, da ertönte dann auf einmal Seek and Destroy von Metallica.
WCW-Zeichen.
Ich habe alle so, hä? Und ich so, geil! Und dann haben mich ja auch Leute beobachtet, wie ich singe anscheinend. So, das war mein Highlight des Wochenends. Ich glaube, das war der Chris, hat es auf Discord geschrieben. Ich hab Olaf gleich beobachtet, wie er singt. So, ja, glaubt es oder nicht, ich singe auch manchmal. Wenn ich die.
Aber da muss man auch mitsingen. Man muss auch sagen, die Crowd hat ja auch dann
mitgesungen,
während er zur Rampe gegangen ist. Das war schon verdammt cool.
Ja, eben. Also, das war schon ein geiler Moment. Also, haben natürlich auch wieder Teil des Publikums hat es natürlich nicht verstanden, weil sie das nicht gewusst haben, dass das die alte Musik ist. Aber trotzdem war das halt ein richtig, richtig cooler Moment. Auch das Match hier war ja entsprechend flott. Ne? Das ging ja dann auch wirklich sehr, sehr schnell los. Auch gerade natürlich, wenn Darby im Fokus gestanden hat. Da war dann wirklich auch der ordentlich Tempo drin. Dieser Sarg, den wir da gehabt haben, der kam ja auch sehr, sehr schnell zum Einsatz. Und ja, da wurde dann ja auch, Darby wurde ja zwischenzeitlich auch gefesselt nochmal.
Und der springt immer ungeschützt raus, das ist dem egal.
Ja, es ist vollkommen wurscht. Wir haben auch nochmal den Run-In hier von Nick Wayne gesehen. Wir haben Luchasaurus auch nochmal gesehen. Wir haben einen Coffin-Drop auf den Coffin gesehen, lieber David.
Ja, ich glaube, das macht Auer. Generell, der am meisten leiden musste, glaube ich, der Sarg. der hat es ja richtig bekommen. Also, ein Tisch hat es auch noch besorgt bekommen, als Swerve drauf lag und das Ding drauf ist. nicht direkt gebrochen, das Ding reagiert und springt einfach nochmal drauf mit Leckdrop. Jo, gib ihm. Ich meine, man muss halt sagen, bei dem Match war ganz lustig mitzukriegen, die Mikrofone waren ein bisschen zu nah am Ring, glaube ich. Weil du hast halt immer mitbekommen, dass Darby Allin es war, der halt die ganze Zeit immer Sting gesagt hat, was er als nächstes machen soll.
Okay.
Der hat ihn immer dran erinnert. Also er hat zum Beispiel dann gesagt, ja, darüber Spear. Ah, okay. Die haben Sting durchgezogen und in dem Alter, er muss es nicht mehr machen. Und ich glaube, die hatten alle Spaß. Swerve hat sich den Allerwertesten abgearbeitet. Ja. Einfach riesen Respekt für diesen Kerl. Ich finde den großartig. Christian Cage hat auch abgeliefert. Ich fand das Match, ich habe nicht viel erwartet. Ich habe nur einfach gesagt, das wird unterhaltsam. Und genauso wurde es. Allerdings, wenn ich jetzt die Zeit gesehen habe, 16 Minuten, es fühlte sich wieder nicht wie 16 Minuten an. Das ging wirklich flott durcheinander. Es war halt auch eine Geschichte, die durchgehend da war. Also nicht nur, wir packen jemanden down in einen Sarg und machen zu. Das haben sie gar nicht so oft gemacht, sondern einfach, wir nehmen diesen Sarg als Waffe.
Ja.
Und auch dieses mit den Händefesseln von Christian Cage, ja, der ist halt der Kluge. Setzt es ein. Er ist halt der Hinterhältige, der alle Taktiken nutzt. Okay, und Swerve ist der manchmal vielleicht auch zu sehr von sich überzeugt ist. Ja, nutzt es aus. Und Sting einfach die Legende, die auch mal, ich gebe es zu, als er einmal no-gesellt hat, ich war da. Das wollte ich eigentlich nur einmal sehen von 90.000. Alle sind ausgerastet. Gib ihm Coffin-Drop auf den Coffin. Die Haare gucken noch raus, als der Sarg zu ist. Fand ich ganz lustig. Ich fand auch, wie die das gemacht haben, ganz cool. Dieses, ich strecke einfach mal den Fuß aus den Sarg und der andere versucht, ihn reinzukriegen, weil das ist nachvollziehbar. Ja. Das ist halt nicht dieses, ich drücke von innen gegen, sondern ich stecke einfach raus und dann könnt ihr erstmal gar nichts machen, weil der muss zu sein.
Ja.
Rundum für mich in sich geschlossenes Match. Es war jetzt nicht so 5-Star, aber es war absolut unterhaltsam. Wir hatten Spaß, es war spannend. Darby und Sting haben gewonnen. Ja, alles gut.
Bin ich über weite Strecken komplett bei dir. Ich fand, dass Nick Wayne und Luchasaurus ein bisschen untergegangen sind. Ich finde gerade Nick Wayne, der ja schon so ein großer Dreh- und Angelpunkt innerhalb der Geschichte gewesen ist, dem hätte man hier durchaus noch ein bisschen mehr Spotlight geben können, dass er einfach nur von dem Luchasaurus hier nach dem Headbutt quasi dann, und nach, genau, Chokeslam gab es noch draußen, weil er verschleppt worden ist quasi.
Auf das Skateboard. Auf das
Skateboard, ja, das ist auch eklig. Aber hätte ich gern ein bisschen mehr von gesehen. Aber natürlich auch am Ende dieser 450 dann auf den Sarg quasi. Und ich mochte es eben auch, wie dann, dass die Babyface versuchen, den Sarg zu schließen, da guckt er noch vorne die Hände raus und so, hilf mir, ne? Und dann lässt er halt einmal kurz rauskrabbeln, quasi, dass zur Hälfte raus ist, und dann springst du nochmal einfach oben drauf. Die Heels haben ja zuvor versucht, quasi jeweils einen von beiden zu isolieren. Das hat beide Male nicht geklappt. Denn er versucht, Darby zu isolieren, inklusive Fesseln. Das hat nicht funktioniert. Danach haben sie versucht, Sting zu isolieren. Der hat auch lang genug durchgehalten, dass sich Darby wieder erholen konnte. Das hat schon ganz gut geklappt von der Story her. Und wie du schon gesagt hast, ne, also da waren genug große Bumps dabei, da war genug Drama dabei. Auch vom Visuellen her war das ganz cool. Ja, man hat gemerkt, dass man Sting hier ein bisschen durchziehen musste. Aber ich sag auch ganz ehrlich, die Leute in der Arena war es halt total egal. Ne? Die wollten halt Sting sehen. Die fanden es geil, dass sie den sehen. Die wollten Darby Allin sehen. Die wollen sehen, wie...
Man muss auch, Entschuldigung fürs Einwerfen, aber ich muss auch mal sagen, Sting macht ja kein Alibi-Wrestling.
Ja.
Und also er wird durchgezogen. Du siehst auch, dass er halt oft das Timing vielleicht verpasst oder so. Einmal habe ich echt Schiss gehabt, dass er halt nicht richtig ausweicht, dass er das wieder versemmelt. Ja. Hat er hinbekommen. Aber nichtsdestotrotz, er zeigt halt alle den Moves, die Leute sehen wollen. Und daher, was du halt sagst, Darby Allin und Sting, das war ein Team. Die beiden anderen sind halt zwei Bösewichte.
Ja. Und Darby Allin und Sting sind, glaube ich, auch jetzt noch ungeschlagen. Und ich glaube, Sting ist 18-0 in seiner AW-Karriere. Also der ist langsam auf Goldbergs Spuren, wenn es so weitergeht. Also wenn er noch 104 wird, dann schafft er es auch,
Goldberg noch MJF zieht dich warm an. Ja.
Also von daher... Ja, nein, aber war echt ein gutes Match und das hat wirklich auch Spaß gemacht. Und ja, dann geht's weiter und du hast gerade schon hier Queen angesprochen. Nächstes Match war Chris Jericho gegen Will Ospreay und das wurde eingeleitet durch den versprochenen Auftritt von Fozzy, also Chris Jerichos Band. Und da gab's auch erstmal das legendäre EO hier in die Runde, mehrfach.
Ey, da ging mir das Herz auf, ne? Also ich weiß nicht, wie viele im Stadion das gescheckt haben, aber ich habe nur gedacht, boah, das ist gerade die beste Wembley Anspielung ever.
Ich hab's verstanden. Ich hab auch mitgesungen. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich singe auch manchmal. Und das war halt auch ein cooler Moment. Und Jericho hat das toll gemacht und auch beim Entrance-Theme von Fozzy, was dann gespielt worden ist, Judas, da haben natürlich alle mitgesungen. Ne? Alle haben mitgesungen und es war eine Riesenparty in dem Augenblick. Von mir hätte der fast auch noch 2-3 Strophen mehr spielen können. Ich fand das, hätte gerne noch ein bisschen mehr gesungen, ehrlich gesagt.
Ja, da habe ich auch kurz überlegt, so wäre ganz cool gewesen, wenn länger. Andererseits, wie oft hatten wir Auftritte gehabt, wo wir dachten, wow, ich will Wrestling gucken, nicht zu viel Gesang. Ich glaube, hier hat man einfach den guten Zwischenweg gemacht.
Das stimmt.
Man hat einen Auftritt gehabt, der aber nicht zu lang war. Und dann kam Will Ospreay raus. Local Hero.
Absolut.
Und ich gebe zu, bei dem Match, ich hatte am meisten Sorgen. Ich hatte richtig, richtig Angst vor diesem Match, weil ich einfach dachte, Chris Jericho ist, ey, Hut ab vor dem körperlichen Status, den er hat. Ich meine, der hat einen Sixpack in dem Alter. Ich habe noch nicht mal ein Sixpack im Kühlschrank. Das ist der Wahnsinn. Aber im Ring, du merkst halt, dass halt immer öfter was daneben geht. Und Will Ospreay ist halt jemand, der kann einen bestimmt durchziehen, aber seine Kampfart ist eigentlich auch sehr spektakulär. Und ich hatte so Bammel, dass ganz viel daneben geht und dass es das ein ganz zähes Match wird.
Ich muss erstmal hier noch ganz kurz einen Rückgriff tätigen, weil natürlich bei der RevPro Show, bei der 11th Anniversary am Abend davor, da gab es ja schon eine Konfrontation der beiden. Und mich hat ja, also das war ja eine Copperbox, das war so eine mittelgroße Halle, auch Sporthalle unter anderem. Und da waren 4000 Leute. Und Will Ospreay war der absolute Superheld. Ne? Der kam halt rein und die Leute haben alle mitgesungen. Das war halt unfassbar intensive Stimmung da in der Arena. Die Leute haben alle mitgesungen bei Will Ospreay Theme. Auch dieses Ospreay, Ospreay, was hinterher kommt, waren da mega mit dabei. Will Ospreay hat mich noch mitgecatcht, weil er noch eine Geschichte von seinem Sohn gesungen hat und so, also erzählt hat. Also das war richtig, richtig geil. Und dann gab es ja auch noch die Attacke von Jericho gegen Ospreay dann im Nachgang. Und da haben wir Aussie Open ja den Safe gemacht. Also man hat das hier schon sehr clever aufgegriffen. Und das Match, es war genau das, was du gesagt hast. Ne? Also man hat gemerkt, dass Will Ospreay hier eigentlich der ist, der natürlich das Match ziehen muss, ne? Der auch die großen Aktionen genommen hat, allen voran diesen unfassbar ekelhaften German Suplex auf Apron, was er da genommen hat. Aber man hat auch gesehen, dass Chris Jericho da auch noch mitziehen will und dass Jericho, der hat ja noch die, der hat noch die Bewegungen und ich habe das Gefühl gehabt, dass bei einigen Aktionen konnte Will Ospreay das mit seiner unfassbaren Agilität und Athletik auch ausgleichen. Also dieser eine Rana-Konter, den wir da gesehen haben,
in der war krank, ey.
Da habe ich gedacht, so mein Gott, wie haben sie denn das gemacht? Und ich finde, die haben eine geile Geschichte erzählt. Das war super rund, was die beiden da gemacht haben. Und da war nicht alles sauber, müssen wir nicht drüber sprechen. Da war mal ein Codebreaker war mal daneben, da war auch eine andere Aktion war mal daneben. Aber für das, was es war das, glaube ich, das beste Jericho-Match, was wir seit Ewigkeit gesehen haben.
Ja, nichts anderes wollte ich sagen, weil mich hat das Match weggeblasen, weil ich einfach was ganz anderes erwartet hatte. Es war einfach Hut ab vor Will Ospreay. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber er hat definitiv das beste Match aus Jericho rausgeholt seit Ewigkeiten. Und jetzt auch nicht dieses, ja, der zieht den alten Mann durch und ist ganz okay, sondern das Match war gut. Das war spannend, es hatte eine Geschichte, es war auch spektakulär, aber von beiden Seiten. Und ich bin immer wieder absolut beeindruckt, was Will Ospreay drauf hat, aber auch Jericho wollte mitgehen. Das hast du gemerkt. Also der hat wirklich, irgendwie wollte der nochmal allen zeigen, was er kann oder was er mal konnte. Und Ospreay war halt derjenige, der dabei helfen konnte. Der wirklich auch mal bei der Drehung mitgeholfen hat, damit Jericho sich schneller dreht oder sonst was. Es sah flüssig aus, es war intensiv, es war auch ein richtig intensiver Fight. Es hat halt dann noch schön Big Time viel Moment am Ende, wenn halt ja, ich meine, wir haben das schon mal bei WrestleMania ein paar Mal gesehen, ne? Wenn halt natürlich Jericho eigentlich schon hinüber ist und der erhebt sich nochmal und macht eine provokante Geste zu Ospreay und kriegt dann den letzten Treffer, der halt alles beendet. Das fühlte sich groß an. Und ich hatte Spaß und ich war absolut positiv überrascht, bin ich ehrlich.
Genau, also wir haben dann auch diese Spanish Fly zum Beispiel, ne? Die sie da gesprungen haben, wo Jericho losläuft und Ospreay zeigt einfach die Spanish Fly. Und das hat Ospreay auch getragen, auch diesen Powerbomb-Konter, auch wenn das danach ein bisschen schief gelaufen ist. Das war aber trotzdem alles in Ordnung. Das hat echt gut funktioniert und die Stimmung war da, die Atmosphäre war da. Natürlich war das nicht auf dem Niveau von Ospreay gegen Omega oder so, ne? Das muss es auch nicht sein, weil, ne, da sind zwei komplett Bekloppte da im Ring gewesen mit Ospreay und Omega. Aber im Rahmen der Möglichkeiten, was mit einem Jericho noch machbar ist, war das hier richtig, richtig gut. Selbst der Judas-Effekt sah gut aus dann gegen Ende, ne, den er da rausgehauen hat. Und da war Wucht hinter. Und dann auch, wenn Ospreay mit seinen Hidden Blades da ankommt, aus allen Herren Richtungen, also das war ist auch ekelhaft. Dann der Stormbreaker, Jericho kickt nochmal aus, zieht nochmal die Schulter hoch, dann nochmal die Hidden Blade ins Gesicht, nochmal der Stormbreaker und dann ist das Ding hier gelaufen. 15 Minuten. Ich glaube auch, dass Jericho nicht mehr länger gehen sollte, weil man hat schon gemerkt, dass gegen Ende ist er schon ein bisschen am Pumpen. Aber Ospreay hat das super kompensiert, was hier für Schwächen bei Jericho vorhanden sind. Ich fand, das war ein richtig starkes Match. War ein richtig starkes Match, was die beiden hier abgeliefert haben. Eine gute Geschichte, gutem Aufbau. Und dann haben wir natürlich auch noch das Nachspiel. Ne? Also Ospreay ja relativ schnell raus dann nach dem Match und hat sich dann verkrümelt. Ne? Don Callis hat gejubelt, logischerweise. Aber Jericho jetzt auf einer Niederlagenserie fast schon und auch Sammy Guevara, der ja mit dabei gewesen, den trösten wollte, ja, der wurde ja auch abgewiesen, David.
Ja, aber nicht aggressiv. Also Sammy wollte trösten und Chris Jericho hat halt einfach gezeigt, von sie, nee, ich will Abstand zu dir. Geh weg, lass mich in Ruhe, ich will gerade nicht. Und dann Sammy nochmal und dann wieder, nee, geh weg. Und dann ist er halt aus dem Ring rausgegangen. Sammy verdutzt, verletzt. Ich mag die Storyline eh seit den letzten Wochen, die sich durchzieht, dieses Abkapseln von Jericho. Aber Sammy, der mir eigentlich egal ist, aber der halt so dieser Freund ist, der noch an seinen Mentor hängt und der das nicht aufgeben will und nicht wahrhaben will, was da los ist. Das gibt halt was, einen schönen Cliffhanger für die Zukunft. Übrigens muss ich nochmal auch eine Sache mal hervorheben, das haben wir schon einmal in der Pepikus mal gemacht. Jericho muss es nicht. Jericho ist auf der größten Stage ever und könnte auch einfach als Veteran sagen, hör mal, ich will das Ding auch gewinnen. Einfach nur wegen meinem Ego. Und wie viel er sich bei AEW hinlegt für andere.
Ja.
Ich find's heftig. Also das muss er nicht machen und er macht es trotzdem jedes Mal. Und ich finde auch nicht, dass Jericho geschwächt rausgeht. Im Gegenteil, der andere sieht immer besser aus und Jericho schafft es trotzdem, als Star rauszugehen, der halt jetzt wieder eine Geschichte hat, die weitergeht und die interessant ist. Es gab hier nur Gewinner.
Auf jeden Fall. Also wir hatten auch da ein richtig gutes Match. Weitaus besser, als glaube ich die meisten sich das erhofft haben. Aber Will Ospreay hat mich wirklich jetzt am Wochenende nochmal komplett überzeugt. Ne? Also nicht, dass ich vorher gedacht hätte, das wäre irgendwie hier ein Hans Wurst oder so, aber boy, oh boy, das Match gegen Shingo war fantastisch. Also das war halt unglaublich gut, unglaublich gut. Das hier war eine Stufe drunter, aber was der zu leisten imstande ist, das ist schon absolut beachtlich. Und ich habe ein bisschen Sorge drum, wie lange der noch wresteln kann bei den Aktionen, die er nimmt, bei den Risiken, die er fährt und sowas. Also von daher kann man froh sein, dass wir den noch ein bisschen haben, glaube ich.
Vor allen Dingen, er ist nicht nur Spotmonkey, ja, muss man auch mal sagen. Egal wie spektakulär er wrestelt, er kann halt Stories erzählen, er kann andere Leute durchziehen. Total Package.
Ja, ganz, ganz genau. Nee, und dann ging es ja weiter. Nigel McGuinness ja die offizielle Zuschauerzahl nochmal hier kundgetan. 81.035 Zuschauer, auf die 35 kommt es an. Also bezahlte Kunden sozusagen, das heißt, das ist ein neuer Rekord, was die Einnahmen angeht, was den Umsatz angeht. Also von daher ist das schon eine große Nummer. Und dann ging es weiter mit dem Trios Tag Team Championship Match zwischen dem House of Black, also Malakai Black, Brody King und Buddy Matthews, begleitet von Julia Hart. Und die trafen auf The Acclaimed und den Badass, Billy Gunn. Also Max Caster, Anthony Bowens, Billy Gunn. Erstmal House of Black mit dem kleinen Tribut Richtung Bray Wyatt. Ich war ein bisschen überrascht, dass auch von Zuschauern ein bisschen wenig kam. Also wir hatten mal so ganz kurz, weil da waren auch einige Zuschauer, waren als Bray Wyatt, als Fiend auch verkleidet. Und da gab es mal so ein bisschen Gesang zu Beginn der Show. Aber innerhalb der Show war es ja dann so eng getaktet, dass da gar keine Zeit mehr für so ein größeres Tribut gewesen ist. Hat man jetzt hier zumindest ein bisschen aufgegriffen. Das fand ich ganz nett.
Kommentatoren im Übrigen auch. Also ja, es war halt nicht so, dass man es verschwiegen hat, sondern die Kommentatoren haben da länger drüber gesprochen.
Genau, und das war jetzt auch so ein Match, das hat sich natürlich jetzt so kurz vor Main Event dann auch wie ein Füller angefühlt, ne? Das war ganz, ganz klar. Aber man muss sagen, Acclaimed ultra over, also wir hatten auch vor uns jemanden, ich glaube zwei Leute sogar gehabt, also es wurde sehr viel gescissert, auch mit Fremden wurde gescissert, sage ich jetzt hier schon mal.
Ey, wie viele auch diese Kunststoff-Scissors hatten. Also ich fand das beeindruckend, auch nach dem Match, wo du gesehen hast, mein Gott, wie viele sind denn das?
Ja, ganz genau. Also da, es war wirklich eines der wichtigsten Merch Dinge, die da verkauft worden sind. Ohnehin, sehr viele T-Shirts waren da. Es war nicht so, ich muss ja sagen, ich hatte ja ein bisschen darauf spekuliert, dass ich meinem Sohn was mitbringen konnte. Also ich habe irgendwie so ein Aufkleber, Figuren, irgendwie sowas in der Richtung, ne? Und dann gab's sowas aber nicht. Es gab halt wirklich nur Shirts. Und es gab diese Schaumstoffdinger. Und natürlich, ich hätte ihm natürlich auch für 650 Pfund einfach mal eine Rippiger-Belt mitbringen können.
Hol doch einfach so ein Mini-T-Shirt, wo draufsteht Sesame Daddy Ass.
Die gab es nicht in Kindergrößen. Die gab es nur in Großgrößen.
Ach, schade.
Also ich hab wirklich bei einigen Ständen geguckt und ich habe keine Kinderklamotten gesehen. Sonst hätte ich wahrscheinlich ein T-Shirt genommen oder so. Aber nix war's.
Aber die Ansetzung von dem Match war genau richtig. Das war auch mein Wunschmatch als vorletztes. Dass du halt vor dem Main Event nochmal durchatmen kannst, aber trotzdem was Vernünftiges abgeliefert kriegst.
Ja, ganz genau. Ne? Und das hat ja hier auch echt gut funktioniert. Also klar, das House of Black war dominant. Vor allem dann auch sehr oft, nachdem Julia Hart eingegriffen hat. Ja, bitte?
Ich sag's mal einfach so. Also, wenn halt das Julia Hart kommt und Billy Gunn macht seinen Suck It. ich sag's mal einfach so, wenn halt Sarah neben mir dann einfach nur als erste Reaktion lacht und dann auf einmal so, hat er nicht gesagt, dann weiß man schon, da hat er was anderes gesagt. Was müssen wir nicht sagen, aber es war auf jeden Fall unerwartet. Die Kommentatoren waren auch ein bisschen überrascht.
Ja.
das Match an sich war aber ein rundes Ding. Ich finde, MVP war halt bei House of Black ganz klar Brody King.
Ja.
Finde ich generell, der wird da immer mehr over.
Du meinst, weil der Kopf voran einfach in die Barrikade gesprungen ist?
Ja, weil er generell alle zerlegt hat. Stimmt. Also, ich finde, Brody King mausert sich immer mehr. Acclaimed over, aber für mich war das halt so ein bisschen auch die Show von Billy Gunn,
ja,
die er sich auch verdient hat, so diese große Bühne. Und dann nehme ich den aus nicht krumm. Ich finde, die sechs hatten eine gute Chemie miteinander. Also, das hat ja gefluppt ohne Ende. Billy Gunn war halt derjenige, der halt zu brechen sein muss, also quasi diese große Hürde darstellt. Auf der anderen Seite war es halt Brody King für mich vor allen Dingen, der halt die Hürde darstellte und ja, am Ende war es halt ein überraschender Sieg. Ich habe es nicht erwartet, weil ich habe gedacht, das ist die Go-Home-Show von Billy Gunn, der große Abschied.
Ja.
Ist es nun nicht, aber das Match. Auch hier wieder, es ging 10 Minuten. Ich hätte jetzt getippt, waren 6, 7. War flott, war kein bisschen langweilig. Die Crowd war dabei. Es gab ein cooles Finish. Und
sollte man vielleicht nochmal hier betonen. Ne? Also Billy Gunn, der aus dem Spin-Kick von Malakai Black auskickt. Da gibt es auch nicht so viele, die das mal geschafft haben. Und dann, ja, hier Gemeinschaftsarbeit quasi von Caster und Bounce. Wo es ja wirklich, da gab es die Kicks und die Elbow Strikes, es gab den Arrival auf King, dann nochmal den Mic Drop, aber nur von der 1, also wirklich, wo der Brody King dann mit der 1 rauskickt, dann Billy Gunn mit dem Famesser, dann nochmal den Arrival, dann nochmal den Mic Drop von oben und dann alle gemeinsam, das fand ich auch so schön, ne, dass dann alle gemeinsam,
ja, das war richtig gut,
hier den Pinfall geholt haben und Brody King gepinnt haben, das war schon echt nett, ne, und so ein paar Sachen, ja, hat man nicht so richtig gesehen, auch gerade in der Halle. Ne? Also die Sache, dass zum Beispiel Brody King hier Malakai Black mit dieser Kette geschlagen hat, ja, hast du von oben nicht gesehen. Das hast du selbst im Fernsehen kaum gesehen, quasi. Ansonsten dafür, dass das jetzt hier so ein No-DQ-Match gewesen ist, relativ zahm. Also das war nicht jetzt nicht wirklich, da ging es halt auch mal ein bisschen wilder draußen zur Sache, aber weil es kein Hardcore-Match, hatten wir ja auch genug. Naja, und dann am Ende, das sollte man vielleicht auch noch sagen, haben wir dann auch das House of Black hier, den Acclaimed-Jungs, die Titel übergeben, also keine unfaire Sache oder sonst irgendwas, sondern da wurden Titel übergeben und danach hat sich Anthony Bowens nochmal das Mikro geschnappt und hat gesagt, hier, wir wollten noch die weltgrößte Scissoring-Party haben, also dann wurde dann einmal überall abgescissert und wir haben auch abgescissert, ja, ich gebe es zu.
Aber ey, das war aber auch ein Kamerashot, ne, also das ist so ein Teil, wo du weißt, das kommt in 1000 Trailern.
Ja, ja.
Oder einfach diese riesige Menge gesehen hat und das spricht halt auch für die Strahlkraft von Acclaimed, dass halt alle die Hände gehoben haben.
Ja, ja. Das hat, also da habe ich auch im Stadion einmal so rumgeschaut und gerade, wie du gesagt hast, ne, diese Masse unten auf dem ersten Unterrang quasi, also hinter dem Groundfloor quasi, die erste Tribüne, die so hoch geht, da gingen halt überall, alle Hände gingen hoch. Ja, also das war schon echt cool. Aber ohnehin, die haben nicht gut Stimmung gemacht unbedingt jetzt so, also nicht speziell besonders gute Stimmung, aber die haben für tolle Bilder gesorgt. Da gibt es auch mal so einen Moment, da hat irgendwie nur dieser eine Block geklatscht. Also war ruhig auf einmal, also, ja, und wir so, okay, klatschen wir halt mit, ne? Warum denn nicht?
Ich fand generell, das war ein Publikum, nichts gegen amerikanisches Publikum, aber ich fand, hier hattest du das Gefühl, die mussten nicht unterhalten werden, sondern die waren halt offen für alles. Also jetzt auch nicht, wenn man sagt, ich möchte nur ernstes Wrestling haben oder ich möchte nur Humor und nur die Stars sehen, sondern so, die waren bereit, auch bei Kleinigkeiten zu reagieren. Wenn halt irgendein Wrestler mal eine Reaktion wollte, gab es auch mal eine Reaktion.
Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Nee, aber wie gesagt,
war ein gutes Ding. Ich fand immer gut, dass sie nicht gescissert haben am Ende mit dem House of Black. Ja. Ich habe kurz gezögert, machen sie es oder machen sie es nicht. Das war für mich so ein bisschen Respektbekundung.
Ja.
Und ich finde, das ist auch nicht, was ist nicht zu House of Black passt. Ja. Weil die sind zwar Heels, aber das sind jetzt nicht für mich die hinterhältigen schlechthin.
Nö, das war jetzt auch, die haben jetzt eine lange Fehde hinter sich. Das ist so ähnlich wie der Blackpool Combat Club. Ne? So dann, ja, okay, ihr habt halt gewonnen. Ne? Das akzeptieren wir jetzt so für uns und wir kommen stärker wieder. Das ist schon ja. In Ordnung. Ja, und dann natürlich der Main Event.
Boah, Alter.
AEW World Championship on the line. Maxwell Jacob Friedman trifft auf Herausforderer Adam Cole. Auch da war natürlich die Stimmung enorm groß, ne? Dann Adam.
Alter, der Entrance. Also erstmal, ich habe mir diesen Entrance von erstmal Adam Cole fand ich cool, kam er super rüber, over.
Der Borderlands
hier auch übrigens. Hier auch wieder, ja, das stimmt. Hier auch wieder, was du halt sagtest mit dem Feuerwerk, das wirkte richtig groß. Aber MJF Entrance, eigentlich nicht spektakulär, aber es wirkte so sehr nach Star. Erstmal die geänderte Musik von ihm.
Ja.
Wo du erst dachtest so, was ist denn das ist für eine Melodie, die gar nicht richtig beginnt. Und dann ganz leicht diese Töne von seiner Melodie, und dann kommt er im Ring mit der Maske und denkst so, wird er vorgeschoben. Die Damen, die sich niederbeugen, dann bleibt er stehen, zieht die Maske ab und dann kommt der richtige Theme und denkst einfach nur, ey, ich hatte eine Gänsehaut. Das fühlte sich einfach so richtig so, das ist er, das ist der Superstar. Also das fühlte sich einfach groß an und ich hatte so Bock auf dieses Match. Und jetzt, bevor wir in die Analyse gehen, ich möchte es nur vorweggehen, das Ding hat mich weggebombt. Und ich zitiere dann mal Meller aus unserem Gruppenchat so, ey, ich liebe Storytelling. Und das Ding hat mich einfach mehr weggebombt, als ich es jemals erwartet hätte. Und jetzt kommen wir zur Analyse.
Ich finde es so schön, dass mal ein Match, was nicht nur aus Highspots besteht und nicht nur aus Brutalität oder Gewalt oder sonst irgendwas, einfach so gut funktioniert. Das ist genau das, ne? Wrestling ist zu 90% Charakter und Geschichte. Und das hat dieses Match hervorragend gezeigt. Das war nicht das beste Match, was Adam Cole und MJF in ihrer Karriere gezeigt haben. Rein Move für Move, weil das ist ein solides Match von beiden. Aber es war einfach eine toll erzählte Geschichte mit zwei aufgebauten Charakteren, wodurch die Aktionen, die sie gezeigt haben, umso größer gewirkt haben. Und dadurch hatte das alles eine Bedeutung. Jede Geste hat eine Bedeutung. Und man hat das ja schon am Anfang gemacht, ne? Als dann die nochmal aus dem Ring gehen und sich dann nochmal die gemeinsamen Shirts quasi drauf rausholen mit
Better Than You, Baby. Und die Crowd ausgerastet ist. Ich habe zu Sarah gesagt, ey, guck mal, da kriegt ein T-Shirt so einen Pop wie sonst noch niemals ein Wrestler. Das war ja der Wahnsinn. Und wir auch, wir haben uns so gefreut. Ich gucke Sarah an, die war so am Grinsen. Weil, ich muss dazu sagen, ich finde, diese Storyline ist mit die beste seit Monaten.
Ja, bei AEW.
Das zündet richtig gut. Und du hast, ja, bei AEW natürlich. Und jeder Fan weiß halt diesen Hintergrund. Das wurde so oft aufgebaut und jeder hat halt gewisse Erwartungen. Und es war halt keinem egal. Und dann siehst du, ey, die ziehen jetzt die Shirts über und denkst so, ah, jetzt doch Freunde. Und anfangs sind sie auch ja freundschaftlich miteinander umgegangen.
Ja, also ich finde ja immer dieses, gerade weil der MJF dann so übertrieben freundlich gewesen ist, ne, er hat ja das ja fast schon provoziert. Dann wird so ein bisschen gechain-wrestled und dann wird sofort die Hand geschüttelt, ne? Und da, aber da gab es ja auch den ersten Eye-Poke dann direkt, ne? Und
ja, aber das war noch freundlich, weil er ist ja our Scumbag.
Ja, ja, aber nichtsdestotrotz, aber du hast halt auch gemerkt, dass es sich so langsam hochgeschaukelt hat, ne? Da wurde mal an den Haaren gezogen. Und ich meine, spätestens als dann der Punkt kam, wo dann auch MJF ja auch eine Ohrfeige gegeben hat, da hat man dann gedacht, so, oh, okay, jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo es dann auch nicht zur Sache geht, ne?
Genau, das war der Startpunkt, jetzt geht's los. Und Adam Cole, das zieht sich ja durch, ist derjenige, der halt die Grenzen als erstes gerne überschritten hat.
Ja, und vor allem auch, also das ist natürlich eine ganz, ganz schlimme Grenze gewesen, das war natürlich der Punkt, als er MJF das Shirt ausgezogen hat. Das war ja, also so einen schlimmen Heel-Move habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen, vor allem, wie das Publikum drauf abgegangen ist, ne?
Ey, wir aber auch, wir auf der Couch sind. Nein, das macht er ja gerade nicht. Nein, hör auf, mach das doch nicht. Und ey, das war super. Und auch die MJF muss man halt sagen, ich glaube, vielen geht's wahrscheinlich auf den Keks, weil er halt so extrem das Overacting macht. Ja. Aber es funktioniert so gut, weil du halt merkst, das ist halt Overacting. Und das tat uns echt leid, ne? Also dieses Shirt ihn abgerissen hat, du einfach nur dachtest, es war gerade schlimmer als jeder Stuhlschlag. Mach das doch nicht, das ist doch der arme Kerl, dem das so viel bedeutet. Mach es doch nicht, Adam. Aber doch, Adam wollte, weil Adam war dieser Titel so verdammt wichtig.
Genau, und Adam war auch immer der, dass immer in dem Augenblick, wo quasi MJF noch so Gewissensbisse gehabt hat, war es ja dann auch so, dass Adam Cole quasi da sehr oft einfach darüber gegangen ist. Das haben wir dann nochmal in ganz extremer Form natürlich gehabt, als es kurz nach draußen gegangen ist, wurde dann der Kommentatorenpult, das Kommentatorenpult leergeräumt und dann setzt MJF einen Tombstone Piledriver an auf das Kommentatorenpult und dann hat er ihn und dann so, nein, ich kann's nicht. Ne? Und dann kommt Adam Cole wieder in die Oberhand und dann zeigt Adam Cole aber ganz ohne Wimper, mit der Wimper zu zucken hier, den Tombstone Piledriver und auch alle so.
Ja, ich habe schon wieder eine Gänsehaut. Nein, du hast ja richtig mitgelitten mit MJF, was halt eigentlich eine Diskrepanz ist, weil du halt eigentlich sagen musst, jeder von uns hat gedacht, alles klar, irgendwann MJF macht halt die richtig fiese Nummer. Ja. Das spielt er halt nur. Weil, also, ich habe zumindest gedacht, ja komm, die Freundschaft, die spielt er nur. Und dann denkst du so, ey, je länger dieses Match geht, desto mehr so, warum macht er denn das nicht? Ist denn die Freundschaft wirklich so wichtig? Und du warst dieses, wir konnten einfach nicht vorhersehen, in welche Richtung das Ding geht.
Ja, und dann gab's ja erstmal das erste Finish, um es mal so auszudrücken. Es ging ja dann nochmal hin und her. Ne? Es gab ja dann nochmal diesen Canadian Destroyer erstmal von Adam Cole und dann auch einen Superkick von MJF gegen Cole, dass dann beide erstmal lagen und die Leute das erstmal wirken lassen konnten. Ich muss auch sagen, ich mochte das Tempo in dem Match sehr gerne, weil die haben immer schnelle Phase, Verschnaufphase gehabt, um auch mit dem
wirken lassen.
Und das ist was bei AEW oft zu kurz kommt, ne? Und das haben die beiden hier hervorragend gemacht. Auch jetzt hier, da bleiben die beiden erstmal liegen und danach geht's dann plötzlich ganz schnell hin und her, ne? Da gibt's dann plötzlich Seilgelaufe und es gibt die doppelte Clothesline, also die große Aktion, die eine
mit Ansage.
Ja, es ist ja, also man sagt ja, ne, Doomsday Device, 3D und Double Clothesline. Ne? Das ist ja die Abfolge der großen Finisher der Wrestling-Geschichte. Und dann gibt's eben die Double Clothesline mit Ansage und die beiden pinnen sich gegenseitig.
Ich fand vor allen Dingen das mit Ansage so, das war so eigentlich so blöd, aber es passte so sehr zu denen. Und dann passiert es halt wirklich, dass keiner halt stärker ist als der andere und sie sind übrigens super geil gelandet.
Ja.
Das war jetzt nicht so, dass einer nachrutschen musste oder sonst was, sondern die lagen halt wirklich perfekt so für diesen Double Pin. Und denkst du, das ist aus? Und dann so, nee. Und dann, ich gebe zu, MJF hat mich wieder gekriegt, als Adam Cole sagte, five more minutes. Und dann sagt er nein. Und er hat mich gekriegt, weil er das so ernst gesagt hat. Erstmal auch Pause, wieder dieses wirken lassen. Ja. Und dann sagt er so von mir, nicht 5 Minuten, wir machen das so lange, bis es einen Sieger gibt im fucking Wembley. Und die Leute sind da ausgetickt.
Ja. Ich habe nämlich auch gedacht, so nein, ich habe dann wirklich befürchtet, so, ey, ihr macht jetzt hier nicht den absoluten Cliffhanger und zieht das bis all out oder so. Da hätte ich mir echt die Krise bekommen. Nee, aber gab's zum Glück nicht. Stattdessen ging's dann eben weiter und ja, da ging's dann nochmal ordentlich hin und her. Da gab's dann nochmal, ja,
Pin. Auch einen schnellen Wall-Up direkt von
Adam. Genau, wollte ich gerade sagen. Pin-Versuche mit Griff in die Hose natürlich auch. Und aber vor allem, viel wichtiger ist ja, dass es danach auch einen Ref-Bump gegeben hat. Also Bryce Ramsburg ist hier zu Boden gegangen.
Der Erste.
Genau. Und dann ist ja auch MJF rausgegangen, hat einen Stuhl mit in den Ring gebracht. Und ja.
Ey, komm, das war, die haben mich gebrochen. Die haben mich gebrochen. Das war eine Sequenz. Du kannst sagen, ey, hör doch mal auf mit Humor im Wrestling, ne? Aber jeder Wrestling-Fan kennt Eddie Guerrero.
Ja.
Jeder kennt, weiß, was er mit dem Stuhl gemacht hat. Und Adam Cole und MJF, da sind auch mal linke Jungs. Die wissen, wie der Hase läuft. Und die werfen sich den Stuhl hin und her. Hin und her. Hin und her. Mach du es. Weil wenn der Ref aufsteht und das sieht, hab ich gewonnen. Es tut mir leid, ich habe es nicht kommen sehen und ich war einfach nur, wir haben so gelacht, wir haben unfassbar aus Herzen heraus gelacht, als dann Adam Cole legt sich hin und denkt so, oh nein, MJF guckt schon richtig so auf den Stuhl, verbittert, jeder weiß, was passieren wird, der Ref ist schon dabei, sich aufzurappeln. Und dann zuckt er mit den Schultern, packt sich den Stuhl selber drauf auf den Kopf und legt sich hin und dann der Blick von Adam Cole, ja, Comedy, aber das hat halt zur Spannung gepasst und zum Story und zu diesem Verhältnis und zu den Charakteren. Ich habe diesen Spot geliebt. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Wir haben nur diesen unfassbar lauten Pop gehört.
Ich fand's sehr, sehr witzig. Ich habe mich auch dann wieder gefragt, so, okay, es ist jetzt das Championship-Match, es ist der Main-Event von Wembley, will ich das haben? Und dann habe ich aber die Reaktion gesehen und ich glaube, habe ich gedacht, ja gut, anscheinend wollen das alle anderen haben und dann machen sie nichts falsch in dem Augenblick, ne? Weil die Leute.
Weißt du, woran mich das erinnert hat, das Match?
Sag's mir.
Allgemein. Ich habe irgendwann zu Sarah gesagt, das ist so wie so ein overbooked Attitude-Zeit McMahon-Match.
Ja.
Es ist, nein, aber jetzt in dem Sinne, dass halt du trotzdem irgendwo was so ein bisschen cringy Overacting drin hast, aber die Crowd total drin
ist. Ja, das stimmt.
Das, und das hattest du halt hier auch. Du hattest bei dem Stuhl-Move hätte auch sagen können, dass die buhen, ey, sei mal ernsthaft, sondern ey, es hat ja funktioniert. Und auch bei uns. Und dann ging es ja auch weiter, genau wie halt mit Roderick Strong.
Genau, erstmal ging es ja draußen nochmal ordentlich zur Sache. Da haben wir auch draußen den Panama Sunrise. Also
oh, der war aua.
Ne, nach draußen. Also auch da wieder, das ist auch eine Grenzüberschreitung, finde ich. Also dass das so eine harte Aktion quasi gegen seinen besten Freund durchgeführt wird. Und dann gibt es trotzdem nur eine 2. Und dann die Aktion mit dem zweiten Rev-Bump, der hat halt gar keinen Sinn gemacht, ne? Also,
ach, hör doch mal auf, das war einfach unglaublich, ey. Wir haben den nicht kommen
sehen. Ja, ich habe den auch nicht kommen sehen, aber es gibt halt keinen Sinn, dass Adam Cole nicht erkennt, dass er versehentlich einen Canadian Destroyer gegen Bryce Ramsburg springt.
Ach, ey, okay, das ist halt der Unterschied zwischen Doof David, der wie bei Stirb langsam nicht drüber nachdenkt, dass halt Bruce Willis über Glas gelaufen ist, seine halben Stunde und eigentlich nicht mehr laufen kann. Wir waren einfach nur drin und wir sind aufgesprungen. Das war's. Der Rest des Matches standen wir. ich kann aber absolut verstehen, wenn man es doof fand, aber wir haben den nicht kommen sehen, weil das so eine fließende Bewegung war. Also MJF hat wirklich im letzten Moment das rüber gemacht und dann das sah halt schon wow aus. Und wie du vorhin sagtest, wenn die Crowd halt so abgeht, dann hat man vielleicht was nicht ganz so falsch gemacht. Ich fand's super. Also es war einfach überraschend, weil ich nicht dachte, es kommt ein zweiter Wavebump und dann halt noch so einer.
Ja. War trotzdem ein bisschen doof. Aber ist egal. Aber
liegt auch daran, du magst auch zum Beispiel Canadian Destroyer.
Ja, das kommt auch noch mit dazu. Aber das ergibt halt gar keinen Sinn. Es ergibt ja gar keinen Sinn so. Er war in der Bewegung, ne? Also der macht automatisch, wenn der vom zweiten Seil springt, macht der automatisch.
Ja, ist halt so. Ne? Der ist halt gelandet und da gab es den. Aber es hat zumindest erklärt, vielleicht ist das auch der Grund, warum der Wef so lange
weg war. Ja, und dann auch sehr, sehr langsam dann noch gezählt hat. Und nach jedem
Zählen. Mit allerletzter Kraft.
Nach jedem Zählen wieder in Ohnmacht gefallen ist für eine Sekunde. Genau. Aber ganz wichtig, du hast gerade schon angesprochen, da kam ja auch Roderick Strong noch mit zum Ring. Vorher haben wir aber dann natürlich auch die Szene gesehen, dass MJF sich hier den Dynamite Diamond Ring rausholt aus der Hose und sich den auf die kleinen Finger steckt, wie wir es schon tausendmal gesehen haben, und dann auch wieder Gewissensbisse bekommt, ne, und sagt, nein, ich kann das nicht. Und dann wird er aber auch von Roderick Strong attackiert und bekommt einen Low Blow ab. Cole tut so, als wenn er es nicht gesehen hat. Es gibt den Panama Sunrise, es gibt den Boom, und dann gibt es eben diesen dramatischen Count, so 1, dann Ohnmacht. 2.
Wurde auch gehört, dass die Crowd gelacht hat. Das ganze Schaden musste halt lachen.
Ja, ja, das war halt wirklich, der ist ja halt einfach nochmal kollabiert dann quasi bei ihm.
Wir mussten aber auch lachen. Ja. aber dafür war die Spannung halt beim dritten sehr hoch.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Dann hat er dann doch noch ausgekickt in letzter Sekunde, und dann kam eigentlich noch das Wichtigste. Dann wirft ja Roderick Strong hier den Championship-Belt rein, weil es wäre ja noch die Möglichkeit da, dass Cole hier attackiert. Aber Cole, auch da wieder gut damit gespielt, ne? Und dann Roderick Strong sagt auch hier, ne, dass er ist sein bester Freund und nicht MJF, denkt dran, ne? Dann zieht Cole ja auch demonstrativ dieses Tag Team Shirt noch aus, was er ja anbehalten hat. Er hat es ja MJF ausgezogen, ja. Und er hat es die ganze Zeit über angehalten, so als letzten Strohhalm quasi an die Freundschaft. Nimmt sich dann den Belt und man denkt so, ah, oh, jetzt passiert's. Wir haben es alle vorhergesehen, weil wir wissen, wie Wrestling
funktioniert. Wir wussten es ja alles.
Wir wissen, wie Wrestling funktioniert. Und dann wirft dann aber weg. Ja. Und dann gibt's einfach den Einroller. Ganz einfach. Und dann verliert Adam Cole per Einroller hier, ähnlich wie es schon Kenny Omega an demselben Abend passiert ist. Wird er auch eingerollt. Und MJF verteidigt den Titel in einem Story-Match, so würde ich es einfach mal sagen, oder?
Ja, total. Es war nicht nur ich würde es eher Character-Match
sagen. Ja, oder so.
Weil es einfach so sehr um diese Charaktere ging, die Story war halt klar, diese Freundschaft, sie haben so gut ausgespielt, hat gesagt, dass selbst am letzten Moment Adam Cole diese Symbolik, jeder hat doch gedacht, als er das T-Shirt ausgezogen hat, alles klar, jetzt zieht er durch. Das ist der Turn, den wir alle haben kommen sehen. Jetzt, dann ist er es halt und nicht MJF. Und die haben so oft diesen angedeutet, von wegen, okay, MJF macht den Turn, MJF, Adam Cole doch nicht. Ja, manchmal wissen Wrestling-Fans doch nicht alles, und in dem Fall tat es halt richtig gut. Also es war ein absolutes Story-Match, ein Character-Match. Es war, was sie halt hinbekommen haben. Ja, es gab halt viele Momente, wo ich halt auch lachen musste. Aber nicht lachen von wegen so, ich bin raus, sondern ich war total drin. Ich habe mitgefiebert. Ich habe auch mit MJF, muss man auch sagen, der Scumbag schlechthin, ich habe mitgefiebert und mitgelitten. Das haben sie geschafft, und ich gebe zu, das Match, jetzt habe ich gesehen, 29 Minuten. Ich habe kein Mal auf die Uhr geschaut. Ich habe jetzt, während wir gesprochen haben oder während du gesprochen hast, ich musste dauernd grinsen. Es war ein unfassbar guter Main Event. Nicht wrestlerisch das Spektakuläre, aber es war halt Main Event würdig. Ja, wirkte es groß. Ja, war es emotional. Ja, und ich meine, ey, du guckst 5 Stunden Wrestling oder 4 Stunden und du bist ganz am Ende dabei und zwar voller Adrenalin und kein bisschen müde, sondern einfach so, oh mein Gott, das ist gerade so spannend, das ist so emotional packend. Da ist so viel drin, wo ich auch als Fan belohnt werde, weil ich die letzten Wochen alles zugeschaut habe, jede Promo, jede Vignette. Das war richtig gut aufgebaut, wo du halt gemerkt hast, es gab so viele Bezüge zu diesen Aufbauen. Auch zum Beispiel in den Aufbau hat man ja immer wieder diese Szene auch mit diesen 5 More Minutes gezeigt. Hier baut man es wieder ein, immer diese Rückbezüge. Ich hatte nur Spaß und was danach kam, ich gebe zu, wenn ich sehe, dass das meine Frau, ne, die sitzt da, ist schon spät abends und die reißt die Arme hoch und sagt einfach nur, oh ja, oh ja, oh ja, dann weiß ich, was danach kommt, ist halt schon verdammt gut. Das geht auch schon an die Murmel.
Ja, und das war ja dann auch das Schöne, dass man das ja nicht hier dann beendet hat oder so, sondern man hat es ja dann wirklich auch noch, man hat uns hier zufrieden nach Hause geschickt. Also das habe ich mich auch gefragt. Da gibt man jetzt den Leuten, was sie wollen, oder geht man jetzt eben einen anderen Weg, ne? Ist man hier ganz kontrovers unterwegs und
auch wieder mit Character
Work. Ja, natürlich.
Mit Entwicklung, dass ein MJF, den der Titel, der auch vorher sagt, unsere Freundschaft ist mir super wichtig, aber hier, Triple B, das ist das Wichtigste für mich. Und er ist derjenige, der Adam Cole versucht aufzubauen. Hör mal, wir sind ja noch Tag Team Champions und der schmeißt den Belt weg und der ist einfach so gefrustet und dann MJF, den trifft das halt so. Hey, also war dir die Freundschaft nichts wert? Ging es dir nur um den Titel? Dann nimm doch den Titel, wo du einfach denkst so, das kann man eigentlich auch als negativ ansehen. Es war aber in dem Moment so positiv, weil halt einfach diese Storyline ist halt diese Freundschaft vor allen Dingen. Und du denkst, ey, MJF, der halt nichts anderes will als diesen Titel, sagt einfach, hier, nimm den Titel, ich will eigentlich die Freundschaft und dann komm, erledige mich.
Ja, genau.
Mach mich platt.
Ja.
Und ich gebe zu, als, ich meine, das Publikum hat ja auch die ganze Zeit von ihm geschändet, hack it out und so. Ja, als Adam Cole das nicht gemacht hat und es wirklich dieses, Anführungszeichen, Happy End am Ende gab, ne? Ich habe auch gejubelt. Also das war, was fürs Herz, Gruß an Kai. Das war richtig schön.
Ja, ganz genau. Und das war auch wirklich ein richtig, richtig schöner Abschluss einfach von dieser hochemotionalen Show. Also es war auch eine besondere Show, das kann man halt nicht anders sagen. Das hat sich von vorne bis hinten einfach besonders angefühlt. Und das war genau das richtige Match für so eine Show. Ich kann es halt nicht anders sagen. Und gerade auch der Moment am Ende, wie du schon gesagt hast, das ist gemolken worden bis zuletzt. Und komm, schlag mich nieder. Du hast Roderick Strong, der draußen steht, wie so ein Kläffer, wie so ein Dobermann, ne? Los, mach ihn fertig, ne? Und dann wirft Cole eben den Belt weg. Und die beiden umarmen sich und alles ist schön, alles ist gut. Roderick Strong muss zu den fiesen Hunden vom Kingdom zurück, ne, muss sich da zurückziehen quasi, muss sich einen neuen Kumpel suchen.
Es gibt Feuerwerk und Lametta.
Genau, und alle waren halt am Feiern. Dann gibt's halt eben noch dann die Aussage, nächstes Jahr sind wir wieder hier, ne, all in, das Märchen geht weiter sozusagen. Ich fand, das war richtig schön, ein richtig schöner Abschluss, den wir hier gehabt haben. Und
vor allen Dingen, ich muss ehrlich sein, ich hatte halt ein bisschen Bammel, ob die beiden, ich mag nicht jedes Adam Cole Match.
Ja.
Ich habe halt Bammel gehabt, ob die halt wirklich ein Main Event abliefern, der halt der Show würdig war. Das haben sie halt. Und das da Hut ab, weil ich glaube, der Druck ist sehr, sehr groß gewesen. Und ja, MJF liefert immer ab und mit Adam Cole zusammen die Chemie, das ist. Ich freue mich auch, dass es weitergeht, die Geschichte.
Ja, ich bin gespannt. Wir sind jetzt Tag Team Champions. Trotzdem haben wir noch so ein bisschen diesen Disput um das Gold. Ne? Aber es war jetzt auch kein klarer Sieg. Es war jetzt auch kein deutlicher Sieg. Ne? Im Endeffekt hat ja.
Ja, aber es war ein MJF-Sieg.
Genau. Ja. Und mal gucken, wie das jetzt eben weitergeht. Auch wie die Ring of Honor Tag Team Titles jetzt verteidigt werden. Oder wie man auch mal da den Weg gehen wird. Ich bin da sehr gespannt drauf. Lieber David, jetzt sind wir natürlich beim Fazit angekommen an dieser Stelle.
Okay. Ich bin AEW-Fan, sage ich. Ich kritisiere trotzdem gerne sehr, sehr viel. Ganz ehrlich, ich kritisiere wirklich viel, wenn mir sehr viel auf die Nüsse geht. Ich habe mich mega auf den Event gefreut. Ich wurde aber dahingehend noch positiver überrascht, weil ich hatte, das muss ich halt ehrlich sagen, die ganze Card, ich habe kein Lowlight. Ich habe, wenn du Lowlight nehmen könntest, dann würdest du halt sagen, für mich, vielleicht das Frau-Match, aber es war halt nicht schlecht. Es war kein Lowlight für mich. Es war dann einfach so okay. Sondern wenn okay das Schlechteste ist, was man da abliefert, oder okay bis gut, dann hat man schon verdammt viel richtig gemacht. Die Zeit verging wie in Flug. Wir hatten von vorne bis hinten Spaß vor dem Fernseher, trotz Zuckerschock. Wir waren drin, haben gefeiert, haben mitgelitten. Es war Spannung, es war spektakulär, es war unfassbar brutal. Ich werde nie wieder Spieße benutzen, glaube ich. Es war ein nicht nur sehr, sehr runder Pay-Per-View, es war für mich bislang der stärkste Pay-Per-View des Jahres. Ich habe schon einige Reviews gesehen, die gingen in die ähnliche Richtung. Ich schließe mich da einfach mal an. Es war ein unfassbar cooler Pay-Per-View. Normalerweise würde ich jetzt sagen, ey, komm, das ist schon sehr nah an 8 von 8. Aber dann kriege ich halt eine drauf. Also sage ich 7 von 8. Nur. Das auch nur, weil ich es nicht machen darf, weil sonst kriege ich
Ärger. Das stimmt doch gar nicht. Du kannst hier machen, was du möchtest.
Nein, aber sonst kommt es halt ein Fanboy rüber. Es war halt für mich wirklich ein absolut Spinner. Großartiger Pay-Per-View. Kriegt von mir aber noch einen halben Punkt obendrauf. Wegen der Crowd, weil das hat alles noch mal cooler gemacht. Das Feuerwerk war auch fantastisch. Dann gibt's halt keine 8, sondern 7,5 von 8 Bananen mit diesem 0,5 Abzug wegen der Technik. Nicht, weil die schlecht war, sondern weil es da Verbesserungspotenzial gibt. Aber ansonsten wirklich ein fantastischer Pay-Per-View. Und den habe ich schon allen, denen ich auf die Nerven gehen kann, empfohlen zu gucken.
Okay, ich gebe dem Ding eine 7. Ich finde, das war auch ein sehr, 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 sehr guter Pay-Per-View, der für mich in der Gesamtwertung ein bisschen drunter gelitten hat, dass vieles wertiger hätte wirken können, wenn man mehr Zeit in den Aufbau gesteckt hätte. Das ist was. Ich habe einfach meine Probleme gehabt, in manche Matches so meine Emotionen rein zu investieren, die es für mich braucht, damit du eine 8 oder eine 7,5 gibst. Weißt du, was ich damit meine?
Ich weiß, was du meinst. Bei mir war einfach so, also meine Bewertung bezieht sich darauf, Fernseher ging an, das Logo kam, alles ab da. Vorher in der Preview habe ich sehr viel kritisiert, aber es war einfach dann, wenn sie es hinkriegen bei einem Match, was halt eigentlich keinen Aufbau hat, es hinzukriegen, dass ich halt komplett Spaß habe, dann kann ich es halt im Nachhinein kritisieren. Es hat aber keine Auswirkung darauf, wie fand ich das Produkt an dem Abend.
Na gut,
aber ich weiß, was du meinst.
Ich gebe dem Ding trotzdem eine 7, aber es war trotzdem ein ganz, ganz besonderer Event. Das ist eine tolle Show gewesen vor einer tollen Crowd mit ganz viel großen Emotionen, mit ganz viel großen Matches und mit dem absolut richtigen Main Event auch dafür. Und das hat super funktioniert mit den beiden, diese große Geschichte, die aufgebaut gewesen ist. Und niemand ist da traurig nach Hause gegangen oder so. Allerhöchstens sind Leute traurig gewesen, dass es vorbei ist. Aber ansonsten war das ein toller Kampfabend, den wir da gehabt haben. Auch da, du hast es gerade angesprochen, das waren 5 Stunden, die man gesehen hat. Und die Leute waren im Main-Event vor allem nochmal richtig pumped. Und das ist auch was du erstmal schaffen musst, weil die Leute können theoretisch auch müde sein, betrunken, was auch immer. Aber da war richtig, richtig gute Stimmung komplett dabei. Und gerade für dieses besondere Publikum, was wir da gehabt haben, sind alle aus ganz Europa zusammengekommen. Perfekter Abschluss für einen sehr, sehr guten Event.
Noch ein kleiner Zusatz von mir. Es fühlte sich auch groß an. Also ich finde, die Bilder, die da waren, das war groß und das war jetzt AEWs WrestleMania für mich.
Ja, und so wie es aussieht, kriegen wir das jetzt ja jedes Jahr. Also quasi in Kombination All In, All Out. Dann jedes Jahr als sozusagen Doppel-WrestleMania hier. Kann ich auch mitleben.
Brauche ich leider nicht. Also All Out brauche ich nicht, bin ich ehrlich, nicht so nah dran. Aber ja, ich glaube, die Veranstaltung, ich weiß nicht, wie es dir ging. Du warst ja schon bei WrestleManias vor Ort. Die Stage war ein bisschen klein, aber so vom Feeling her, also das war halt schon groß.
Es war schon groß, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Es war auch das erste All-In dieser Art. Also sprich, da muss man jetzt auch mal abwarten, wie es dann quasi weitergeht, ob man das noch stärker pusht. Ich würde mir da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Aktivität in der Stadt wünschen, ein bisschen mehr drumherum noch. Also da geht noch mehr. Aber nichtsdestotrotz, also ich finde, das ist die richtige Entscheidung, dass man das auch nächstes Jahr quasi wieder angeht. Man hat jetzt den Fuß in der Tür, man kann da in Europa richtig viel Geld verdienen. Und
ja, vor allen Dingen, Entschuldigung, weißt du noch, unsere Diskussion auch in der Gruppe, als die Ankündigung kam, wir dann sagten, ja so 30.000 bis 50.000 wäre halt schon Erfolg, muss man mal ehrlich sagen. Ja. Und ich glaube, AEW, ich kann es mir nicht vorstellen, dass die damit gerechnet haben, dass das Ding wirklich ausverkauft sein wird.
War auch nicht ausverkauft, ne?
Nein, also ich meine, dass sie halt 80.000 knacken. Ja. Ich glaube nicht, dass sie das erwartet haben, niemals.
Nee, das glaube ich auch nicht. Das kannst du auch nicht rechnen, dass es so ein extremer Erfolg wird, glaube ich nicht. Ich glaube, die haben auch so mit 50.000, 60.000 gerechnet, das hätte auch geil ausgesehen. Und wäre trotzdem ein riesiger Erfolg gewesen. Und ja, nee, ich bin sehr, 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 sehr zufrieden und ich glaube, das ist auch ganz klug, dass man das jetzt vorweg ankündigt, weil dann kann man schon sparen. Vorweg quasi für nächstes Jahr.
Oh ja.
Ich werde schauen, also bei mir wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, das kann ich jetzt schon sagen, aber ich hoffe einfach, dass, wenn ihr die Chance habt, ich glaube, das wird auch nächstes Jahr nicht enttäuschen, so gewagt gehe ich jetzt mir raus und bin mal einfach gespannt, wie sich auch das Produkt dann jetzt in den kommenden Wochen und Monaten einfach entwickelt, ob man den Schwung jetzt mitnimmt oder eben nicht, das werden wir sehen. Ja, David, aber du hast ja, wir haben ja auch noch hier einiges vor der Brust, ne? Also da ist hier nicht nur All Out haben wir noch und Payback ist ja auch noch, das ist dann der nächste Wochenend-Podcast, aber es gibt sowohl zu All Out als auch zu Payback gibt es noch Preview-Podcasts hier im Programm, den zu All Out, den nimm du und der Kai auf, den wird es wahrscheinlich am Donnerstag oder aller spätestens am Freitag geben und dann die Preview, die wird es dann eben schon am Mittwoch geben, also zu Payback, also sprich volles Programm, wenn ihr noch mehr hören möchtet, Patreon, Steady, YouTube-Mitgliedschaften, reinschauen natürlich, da gibt es unter anderem jetzt ganz frisch das Reisetagebuch. Das ist echt witzig geworden, muss ich sagen. Also es ist, wir haben ganz viele Sprachnachrichten hergeschickt und das ist echt nett geworden. Ein paar Anmoderationen von mir dazwischen, damit man sich es auch gut anhören kann und weiß, wo man ungefähr ist. Und Monday Night Watch haben wir diese Woche auch noch auf Lager mit der Nacht nach WCW Starrcade. Also da auch ein bisschen was für die älteren Herrschaften. Ja, David, finale Worte?
Es war einfach schön. Und nächstes Jahr möchte ich dabei sein.
Schön war's. So, da mache ich mit der dem Fazit hier den Deckel drauf. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit unserer Instagram-Berichterstattung. Da hat ja Kai auch wieder ganz kräftig in die Tasten gehauen und hat da wieder abgeliefert. Also von daher, da, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ruhig mal reinschauen. Da könnt ihr auch Kais und Markus' privaten Plane Ride from Hell nochmal miterleben. War ein bisschen schwieriger. Naja, wir hören uns dann hier schon mit der Preview zu Payback wieder. Das ist dann der nächste Podcast. Da sind der Chris und der Kai am Start. Und danach gibt es auch die Preview zu All Out. Also ganz viel Previews und die Review zu Payback gibt es dann am Sonntag. In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.